Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 378 des Nur der FCM Podcasts. Heute in Form einer Krisensitzung wahrscheinlich oder anders gesagt, willst du den Club oben sehen, musst du zu den Frauen gehen. Der erste FC Magdeburg hat mal wieder verloren, diesmal 0-2 gegen den FC Schalke 04. Das Spiel werden wir natürlich heute besprechen in seiner ganzen Schönheit. Waren gerade schon im Vorgespräch einigermaßen konsterniert wieder, also haben sozusagen unsere Konsterniertheit reaktiviert, was immer günstig ist. Und wollen natürlich auch dann das Spiel gegen den Karlsruher SC noch vorbesprechen und streifen natürlich auch unsere regulären Kategorien. Kerstin hat uns heute kurzfristig verlassen, weil sie eine ganz, ganz wichtige andere Sache heute machen muss. Schöne Grüße an der Stelle. Aber der Thomas ist auf jeden Fall am Start. Einen wunderschönen Grüße dich.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo. Und bevor ich das jetzt vergesse und wir halt bis zum St. Nimmerleinstag verklagt werden, den ersten Teil des Intros, den ihr gehört habt, waren die Lichterkinder mit Ich gehe mit meiner Laterne. Schöne Grüße. Genau. Wie ist es, Herr Thomas, bei dir so insgesamt, globalgalaktisch?
Globalgalaktisch hervorragend. In der NHL hat gestern die Preseason angefangen oder vorgestern.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich kann endlich wieder Eishockey gucken. Also hätte ich ja vorher auch gucken können, die DEL, aber die interessiert mich dann doch nicht so sehr. Deswegen bin ich ganz froh, dass es in der NHL wieder losgeht und da freue ich mich gerade sehr drüber.
Ja, cool. Ja, alles schick. Na, NBA geht ja nächste Woche, glaube ich, wieder los mit den ersten Training Camps und so. Also da startet es auch an, dann geht es ja gleich Mitte Oktober, gehen dann die Spiele los. Also ich bin da auch ganz happy. Schon merkwürdig, dass wir da jetzt nicht gleich FCM-Referenzen haben bei der Frage, wie es uns eigentlich geht, aber vielleicht irgendwie auch erklärbar. Na gut, lass mal reingucken in hier unsere Themenliste und was es Neues gibt seit der letzten Aufnahme.
Oha, da ist tatsächlich heute noch ein bisschen was reingespielt worden.
Da ist heute noch ein bisschen was reingespielt worden, das stimmt, aber wir machen erstmal sozusagen die weniger spektakulären Sachen. Also Rayan Grieb ist mit dem Tor des Monats ausgezeichnet worden für seinen Treffer gegen Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch. Dann...
Warte mal, stopp. Also, aber vom FCM jetzt nicht von der Sportschau, oder?
Nee,
also,
vom FCM, diese Fanvote. Ah ja, Fan-Voting, okay. Dieses Fanvote.
Ja, ach so, ja.
Gesagt, also jetzt nicht, ach so. Nee, sorry. Nee,
ich bin aus diesen ganzen sozialen Kanälen, wenn ich heraus. Von daher habe ich da... Kriege ich sowas ja nicht mehr mit. Von daher, ja, genau.
Na, siehst du, deswegen machen wir einen Podcast, damit ich dir das
erzählen kann. Ich dachte schon, ich habe was verpasst, weißt du?
Nee. Das wüsstest du. Also, sag mal so, wenn Rayan Grieb Tor des Monats, das richtige Tor des Monats gewonnen hätte, hättest du das wahrscheinlich eher gemerkt als ich. Also, insofern, alles schick. Nee, das ist hier dieses Fanvoting vom FCM, genau. Dann habe ich gefunden, dass die LVM ihre Partnerschaft irgendwie verlängert. Yay to the Kohle, wunderbar. Angeblich ist ein neues Club-Magazin rausgekommen, wenn das hier so hinhaut. Ist vom 16.09. ist die Meldung. Okay. Hast du schon gekriegt?
Er hatte irgendwas im Briefkasten, ja.
Ah, okay. Dann frage ich mich jetzt gerade, ob ich das auch schon bekommen habe und schon einfach schon wieder vergessen habe. Aber vielleicht habe ich das einfach auch noch nicht bekommen. Naja, okay. Gut, also jedenfalls, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass das vor kurzem in meinem Briefkasten lag, aber gut. Dann ist noch zu vermelden, dass am 23.10. ab 17 Uhr wieder ein Mitgliederstammtisch stattfindet. Da gab es eine Newsletter-Aktion der Mitgliederverwaltung in der Gaststätte Meinheim im Fermersleber Weg. Also wer die Zeit, das ist ein Donnerstag, glaube ich, wer die Zeit und die Muße hat, da vorbeizugehen als Mitglied, sehr, sehr gern machen, wird bestimmt gut. Naja, und dann, Thomas, gab es heute die Meldung, eine Pressemitteilung, die auch irgendwie auf allen Kanälen gepusht worden ist, dass Manuel Holscher den FCM verlässt. Was macht das mit dir?
Ach du, tatsächlich inzwischen, also ich glaube vor einem Jahr, vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich laut losgejubelt. Inzwischen ist es mir tatsächlich egal.
Okay.
Ich sag mal so, es war ja jetzt auch nicht, oder es ist ja jetzt in letzter Zeit auch nicht alles schlecht gewesen. Gab sicherlich Themen, wo man durchaus drüber streiten kann, über bestimmte Sachen. Damals, ich erinnere dich, diese ganze Werbescheiße da auf Twitter und dieser ganze Mist,
Naja, genau.
der da kam. Aber ich sag mal so, also ich sag mal, die letzten Sachen, die da kamen, waren ja jetzt nicht die schlimmsten. Und ja, ansonsten, also mir bleibt da jetzt nur zu sagen, alles Gute für die Zukunft. Und auch wenn man da sicherlich auch mal nicht immer einer Meinung war, ja, danke für die Arbeit. Also ich sag mal so, er hat schon ein bisschen was auch bewegt. Ob das jetzt alles sein bis gewachsen ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich unter seiner Ägide als Pressechef ist ja schon auch ein bisschen was passiert. Und von daher, ja,
Ja.
auf diesen Posten, das ist halt kommen und gehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass das da eher passiert. Von daher juckt mich das jetzt weniger.
Ja,
Und
vor allem glaube
alles andere habe ich schon gesagt.
ja, kann ich mich voll anschließen. Vor allem ist das, glaube ich, wirklich ein Knochenjob. So, also das muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal, also
Klar.
sich so ein bisschen vor Augen führen. Du bist halt bei jedem Spieltag unterwegs, hast keine Wochenenden so und ja, von dem einen oder anderen Gespräch weiß ich auch, dass, oder wissen wir ja auch beide, dass sozusagen, je höher du da in der Liga kletterst, desto krasser werden dann auch die Medienauflagen, was du da alles
Ja,
machen und beachten
absolut.
musst und so weiter. Also das ist schon nichts, was man mal so nebenbei macht. Da muss man, glaube ich, das geht auch nicht mit einer 40-Stunden-Woche, sondern da wirst du sicherlich, oder wird Manu Holscher sicherlich sehr, sehr viel mehr noch investiert haben. Ich schließe mich da voll an. Ich meine, wir haben uns ja hier im Podcast oft genug auch an Manuel Holscher und dem Medienteam abgearbeitet, vielleicht uns auch gegenseitig, weiß ich nicht. Fand jetzt aber auch, dass das so in der letzten Zeit wieder ein sehr, sehr gutes, konstruktives Miteinander war. Also da an der Stelle auch nochmal von meiner Seite Dankeschön, vielen Dank. Fand ich dann jetzt zuletzt doch auch wieder sehr, sehr cool. So, nee, und alles das, was du sagst. Also man kann, also das stand auch so in der Pressemitteilung und das würde ich auch so unterschreiben, dass er sozusagen die Pressearbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim FCM neu aufgestellt hat. So, können jetzt alle finden, wie sie wollen, aber das kann man auf jeden Fall erstmal nicht wegdiskutieren, dass da sehr, sehr, sehr viel passiert ist mit dem Podcast,
Absolut.
mit der App, mit allen möglichen anderen Sachen, die da auch ja, in der PM standen. Und so, und wie du sagst, also auch von meiner Seite da großen Dank. Ja, wirklich, und das meine ich wirklich ganz ernst und von Herzen alles Gute für den weiteren Weg, für die Zukunft. Sicherlich sieht man sich nochmal, vielleicht trifft man sich ja auch nochmal irgendwie irgendwo. Genau, aber das war schon eine Meldung, die jetzt sozusagen vom Zeitpunkt her so ein bisschen, wie ich schräg fand,
Das
weil
kam
es jetzt.
tatsächlich überraschend auch, finde ich. Also das war
Ja.
jetzt was gewesen. Das ist jetzt tatsächlich was gewesen. Da hätte ich nur ja nicht mit gerechnet.
Genau,
Also
da.
das war jetzt tatsächlich eine von den Personalien, die ich jetzt für sowas überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber so kann es manchmal gehen, ja.
Ja, so
Also.
kann es gehen. Du weißt ja jetzt auch nicht, was da sozusagen jetzt die Anschlussperspektive ist oder so.
Ja, genau.
Aber ich fand es ein bisschen witzig, dass in der PM, glaube ich, tatsächlich der 14. Oktober, jetzt müsste ich nachgucken, aber ich glaube, da war tatsächlich 14. Oktober, also irgendein Datum war genannt, was jetzt aber weder Monatsmitte noch Monatsende noch Monatsanfang war. Also so, also, ne, also nicht 15.30. oder so, sondern irgendwie mittendrin. Aber gut, wird seine Gründe haben und dann darf man gespannt sein, was, also wie sozusagen dann die Nachfolge aussieht. Das wird jetzt, glaube ich, erstmal interimsmäßig intern gelöst.
Ich habe ja eine Theorie.
Du hast eine Theorie, willst du die öffentlich äußern oder später?
Ja, weil es halt nicht ganz ernst gemeint ist, aber erinnere dich bitte, es war, erinnere dich bitte an damals. Da gab es ja damals, kannst du ja erinnern, oh, jetzt habe ich dreimal erinnere dich gesagt,
Das
in zwei
macht
Sätzen,
nichts.
Alter.
Das macht
Ich
nichts.
fange nochmal an. Also,
Komm
erinnere
doch noch
dich
mal rein.
an die Phase, damals, als unter Hertel nicht lief, gab es ja in der Volksstimme Autor Manuel Heuscher einen etwas kritischeren Artikel.
Ja. Ah,
Und
ja, okay.
ich fühlte mich bei den letztwöchigen Artikeln von Magdeburg Blau-Weiß da so ein bisschen, und das ist jetzt, ich denke, dass der Autor dieser Artikel vielleicht sein Nachfolger wird. Nein, ist natürlich nur Spaß, aber musste ich im ersten Moment, habe ich so gedacht, naja, kann ja nur er werden.
Okay, ja, ist zumindest eine Arbeitshypothese. Vielleicht bewahrheitet die sich ja auch. Schauen wir mal. Vielleicht wird die Stelle ja auch irgendwie öffentlich ausgeschrieben. Das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie das in den Bereichen dann wieder so eine Besetzung eigentlich dann wirklich funktioniert. Also, weil ich mich erinnere, war ja die Pressesprecherstelle, als Manuel Holscher anfing, auch gar nicht ausgeschrieben oder so, sondern es wurde dann irgendwann verkündet, ne, dass er das denn
Wurde
ist.
auch mal festgelegt, ja. So
Irgendwas,
läuft, ja.
irgendwie so war das doch so ein bisschen, aber es ist auch schon tatsächlich auch 5 Jahre her. 5 Jahre muss man auch, also sind auch,
Ja, es ist doch schon lange, ja.
Finde ich
Also.
eine relativ lange Zeit so. Wie gesagt, auch auf dem Posten. Und also, wie gesagt, ich kenne null Hintergründe, I don't know, ja, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, so, wenn du das 5 Jahre machst, das ist, also, dann bist du auch einfach bereit für was anderes irgendwann. Also, weil das, wie gesagt, wirklich, Ja, wirklich, glaube ich, schon eine wirklich richtig intensive Tätigkeit ist. So, genau. Ja, also, das war so die große Meldung. Ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht, und wie sich der FCN dann an der Stelle aufstellt. Juti, dann würde ich sagen, ganz, ganz kurzer Blick zur U23. Da gab es gestern, also am Dienstag, den 23.09., gab es ein Spiel der U23 gegen Eilenburg, also das wurde 4-0 gewonnen. Alle Tore wurden durch Spieler aus dem Profikader erzielt, also zweimal Pesch, einmal Elsein und Magnus Baas hat auch getroffen. Und ich habe mich dann gefragt, also du hast diesen Gedanken wahrscheinlich schon 25 Jahre vor mir gedacht oder so, aber der Umstand, dass wir jetzt einen Riesenkader haben, ist ja eigentlich eine total schlechte Nachricht für die Regionalliga, oder? Weil doch eigentlich, also relativ absehbar ist, wenn alle fit sind in unserem Profikader, dass du halt eine komplette Elf eigentlich runterschicken kannst. So.
Ja,
Ne?
ich habe auch langsam das Gefühl, nur deswegen ist dieser Kader so auch so zusammengestellt, wie er zusammengestellt ist.
Na, das glaube ich
Weil
nicht.
man
Ich
auf,
glaube,
weil man
meinst
auf
du?
Teufel komm raus unbedingt die Klasse halten will. Naja, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil ich habe da auch so ein bisschen mal so
Okay.
mir mal Gedanken gemacht, was denn eigentlich dieses Ganze, also warum wir denn auch gerade so dastehen, wie wir dastehen. Und ich habe da mir so ein bisschen für mich so ein paar Gedanken gemacht, da kommt, hat der Kader, spielt der Kader auch eine etwas eine kleine Rolle und deswegen, also du kennst meine Meinung zum Thema
Ja,
U23,
klar.
brauche ich hier, glaube ich, auch nicht nochmal kundtun. Ich finde es, wenn du auch siehst, wenn du siehst, wer die Tore geschossen hat, bis auf Magnus Baas, finde ich, ist das für mich absolut nicht tragbar, dieses ganze Modell. Ich finde, das ist gegenüber der Regionalliga einfach eine riesengroße Sauerei oder gegen anderen Regionalligisten. Der einzige Spieler, wo ich da eben sage, dass da ist das für mich okay, ist Magnus Baas, dass der zwischen erster und zweiter Mannschaft einfach pendelt als Jungspieler. Da bin ich, das finde ich vollkommen okay. Aber die anderen Spieler, die da spielen, haben in meinen Augen da einfach nichts zu suchen, weil sie einfach besser sind als Regionalliga und ja, es ist für mich einfach eine riesengroße Sauerei und ich bleibe da auch dabei. Ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Also es
Ne,
ist
ist ja richtig. Und vor allem, also die andere Seite der Medaille ist ja auch, dass sozusagen, wenn, also ein Pesch und ein Elsain und so, die nehmen einfach auch den Spielern, für die U23 ja mal gedacht war, einfach auch Zeit weg. Ne? So. Also, weil
ja, natürlich.
eigentlich war ja die Idee, da mal irgendwie U19-Spieler an den Herrenbereich reinzuführen, bloß wenn
Ja,
permanent
das
irgendwelche
ist doch
Profis
der.
spielen, dann wird das nix. So, weißt du, also
Das
das.
hab ich ja von Anfang an für mich nicht geglaubt, dass das. Ich fand diese ganzen Begründungen damals sowieso ein bisschen fadenscheinig.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen.
Man sieht ja, also inzwischen muss ich, inzwischen kann man glaube ich sagen, wir sind im dritten Jahr zweite Mannschaft oder vierte Jahr, vierte Jahr jetzt glaube
Ich glaube,
ich.
vierte, ja.
Vierte Jahr als zweite Mannschaft. Und wenn man mal guckt, wie viele Spieler aus unseren jeweiligen U19-Jahrgängen, die dann in den Männerbereich gingen, dann dort auch geblieben sind am Ende, sieht man ja, dass das alles damals nur Geschichtenerzählerei war. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Aber Stand jetzt, muss man sagen, ist das, was man damals erzählt hat und dass das ja für den Fußball in Sachsen-Anhalt alles so toll ist, wenn der FC Magdeburg eine zweite Mannschaft hat. Das war einfach Märchenstunde at its best und von daher, ja, ich sehe
Naja,
das einfach weiterhin sehr, sehr kritisch.
weiß ich gar nicht so genau. Ich habe nämlich mich gerade gefragt, was jetzt eigentlich, also wie wir eigentlich sprechen würden, wenn wir jetzt tatsächlich einen 26-Mann-Kader hätten. Und ob dann sozusagen so eine massiv, also relativ massive Verstärkung der U23, ich glaube, gegen BFC waren es ja, glaube ich, 7 Spieler, die runtergegangen sind.
Ja, wenn du einen kleineren Kader hättest, hättest du das nicht. Aber da komme ich nach, wie gesagt, würde ich nachher ein bisschen was zu sagen, wenn wir zum Schalke-Spiel kamen und so ein bisschen
Ja.
auf die Saison gucken. Da spielt für mich eine Menge mit rein, was man gerade auch in Sachen Kadergröße erlebt.
Ja.
Ja, genau.
Ja, nee, genau, schon klar, aber halt jetzt mit Blick, also jetzt nur mit Blick auf die U23 hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Situation mit einem kleineren Kader und dann wäre das nicht so problematisch. Dann wäre, glaube ich, die
Ja.
U23 eher auch wirklich das, was es sein soll, nämlich ein Ausbildungsschritt sozusagen.
Ja, da hast
Das
du recht. Ja,
glaube ich
genau.
schon. Also das glaube ich schon. Das hat eben was damit zu tun, naja, dass du die Leute, die da oben jetzt sind, einfach irgendwie alle auch mal beschäftigen und mal bewegen musst, wahrscheinlich. Genau, ja.
Ja, aber dann frage ich mich, warum ist der Kader überhaupt so groß?
Die Frage kann man diskutieren. Ja, das ist so. Da habe
Und die
ich
Frage muss man
Arbeitsblatt
halt auch
gelesen.
rück und
Ja.
die Frage muss man ja rückwirkend auch auf die letzten 2, 3 Jahre diskutieren.
Ja,
Weil
richtig.
das ist ja kein Phänomen, was jetzt erst auftritt. Ja,
Richtig.
also von daher.
Richtig. Genau. Gut, kommen wir nachher nochmal zu. Dann lass uns gerne noch kurz schauen auf die Nachwuchsmannschaften und auf die Frauen. Auf die Frauen gucke ich zuerst, weil mir das großen Spaß macht, das zu machen. Weil die tatsächlich Tabellenführer sind. Also die haben einen super Saisonstart hingelegt, haben jetzt auch gegen Turbine Potsdam 2 am 20.09.2:1 gewonnen. Ja, haben 10 Punkte geholt, 3 Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage, 9-4 Tore, wenn das jetzt hier so stimmt. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das zu sagen, ob das, was mir ausgeworfen wurde, auch hinhaut. Nee, aber es ist so. Genau. Und zieren da den Tabellenkopf vor Hertha und Türkgücüspor. Das ist schon ziemlich cool. Freut mich wirklich dolle. Und jetzt steht ja dann am Wochenende auch das Duell gegen den HSV an. Auch da dürfen wir alle Daumen drücken. Mal gucken, wie das ausgeht. Also richtig cool. Genau, die U17 hatte spielfrei, also da gibt es jetzt keine News. Und bei der U19 ist es so, dass die gegen Dynamo Dresden 1-1 gespielt haben, sind in Führung gegangen in Dresden, dann gab es einen Ausgleich. Und laut dem, was ich so lesen konnte, war es wohl insgesamt eine ordentliche Auswärtsleistung vom Club. Die sind aber weit, weit weg, glaube ich, von der sozusagen Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Also nach 7 Partien sind es jetzt 11 Punkte Rückstand schon auf Platz 3. So, wir sind jetzt also Tabellensiebter. Jetzt haben sie gegen alle Mannschaften einmal gespielt. Und ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass wir da oben mit dem Tabellenkopf nichts wirklich zu tun haben. Das nächste Spiel ist jetzt am Samstag in Cottbus. Die sind Zweiter, haben 5 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage und haben zuletzt Erzgebirge Aue mal ganz entspannt mit 8-0 vom Platz gefiedelt, die immerhin Vierter sind.
8-0.
Ja, 8-0.
Wow.
Tatsächlich. Ja. Und wie gesagt,
Alter.
Aue ist jetzt nicht da, wenn man sich die Tabelle anguckt, gibt es eigentlich einen relativ klaren Cut. Also die sind Vierter, ne? Das ist jetzt schon, die sind schon irgendwie da eher, also würde ich schon eher so zur oberen Tabellenhälfte zählen. Und dann mal eben ganz geschmeidig 8-0 vorbeizumarschieren, das kann man machen. Und da geht es jedenfalls jetzt hin für unsere U19. Die spielen dann dort am Samstag, genau. Also so viel nochmal zu den Statistiken. Ja, genau, dann sind wir jetzt im Prinzip schon beim Schalke-Spiel angekommen. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwelche wahnsinnigen Insider-Infos zu den ganzen Bereichen. So, Schalke. Ja, also folgende Situation. Ich war im Stadion, Kerstin auch, schöne Grüße. Durfte mir den ganzen Spaß aus der Stadionperspektive anschauen und du hast das Spiel im sogenannten Real Life. Das ist ein Blödsinnswort, ne? Weil es da auch eine deutsche Übersetzung gibt. Stimmt's?
man kann ja Wiederholung sagen.
Ja, genau. Also im Real Life sozusagen angeschaut. Sind wir übrigens gebeten worden, nochmal zu definieren, was eigentlich ein englisches Blödsinnswort ist. Ne?
Alles,
Aber
was irgendwie Englisch ist, was nicht im Duden steht. So.
richtig, genau. Ja, und ich muss dir sagen, im Stadion hat mich das Spiel schon, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, ernüchtert zurückgelassen, aber das war es eigentlich nicht, sondern eher so ratlos einfach, weil ich irgendwie so fand, naja, dass es in beiden Halbzeiten eigentlich okay losging. So, und dass dann aber tatsächlich nach beiden Gegentoren gar nichts mehr ging. So, und Fiedler sagte ja dann auch nach dem Spiel in der PK, dass das Spiel im Kopf entschieden wurde. Und ich finde, da kann man ihm zustimmen, weil die so blockiert schienen, so, dass, also, boah, dass mir das schon irgendwie echt angefangen hat, dann da Sorgen zu machen halt. Ne? Jetzt ist Fiedler nach wie vor Trainer, deswegen gehe ich auch davon aus, dass er gegen Karlsruhe dann auch auf der Bank sitzt, aber puh. Das war schon nicht ganz so geil. Ich mache jetzt erstmal einen Punkt. So, und dann kannst du gerne übernehmen mit deinem Blick aufs Spiel.
Ja, alles, ja, ratlos, ja, auch, ging mir auch so. Was ich halt krass finde, das ist zumindest ein Eindruck. Man müsste jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer gucken, das habe ich leider nicht geschafft vorher, ob das auch statistisch belegbar ist, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sind ja relativ schnell in den Rückstand geraten, gucken gleich ein bisschen genau, ich wollte bloß mal ein bisschen global drauf gucken, so aus meinem Kopf heraus. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir verfallen gerade in alte Muster. Ich bin der Meinung, wir hatten die ersten 3 Spiele, also die ersten 2 Spieltage und das DFB-Pokalspiel, habe ich eine Mannschaft gesehen, die durchaus auch pragmatisch war. Also die gesagt hat, wie zum Beispiel in Dresden in der Schlussphase gesagt hat, gut, dann geben wir dem Gegner eben den Ball. Auch in Saarbrücken das sauber gespielt hat, aber auch in der Lage war, dem Gegner den Ball zu geben und eben auch mal ganz in Anführungsstrichen normale Dinge zu tun, wie einfach mal Bälle rauskloppen. Wenn es sein muss, in Seiten aus. Ja, Haupt eben weg, ja, weg vom Tor. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nach diesem Saarbrücken oder nach dem Hannover-Spiel würde ich auch noch so ein bisschen, würde ich auch noch dazu zählen. Und gerade die letzten zwei Spiele. Also Fürth würde ich da, oder sagen wir mal Fürth noch dazu. Und die, aber die letzten zwei Spiele, die zweite Halbzeit in Bielefeld und Schalke jetzt 90 Minuten, dass wir so komplett in ganz, ganz für meinen Geschmack blöde Muster verfallen. Weil die Mannschaft inzwischen vom Kopf wahrscheinlich auch so verunsichert ist. Fällt ein Gegentor und zack, ist alles vorbei.
Genau, ganz genau,
Habe ich total den Eindruck. Und da verfällt man jetzt in Muster, die es in den ersten drei Spielen in meiner Meinung nicht gab. Das
gehe ich mit.
siehst du meiner Meinung nach daran, dass sehr häufig wieder Dominik Reimann gesucht wird, auch in Situationen, wo ich mir denke, wieso? Also Beispiel, ich habe die Minute leider nicht im Kopf, es war aber in der zweiten Halbzeit. Es stand auch schon 2-0, also es war schon ein bisschen später. Eine Szene, wo ich dachte, das ist gerade zeichnend für unser jetziges Spiel. Das habe ich gegen Fürth nicht gesehen, als wir hinten lagen. Das habe ich auch in den anderen, in den Spielen, die ich angesprochen habe, nicht gesehen. Und zwar hatten wir den Ball, Hugonet hatte den Ball, ich würde sagen, so 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Dann so relativ weit an der linken Außenbahn und kann den Ball ohne Probleme nach vorne oder wenigstens zur Seite spielen. Traut sich aber nicht den einigermaßen Risikopass, also traut sich nicht nach vorne zu spielen, sondern spielt nach hinten zu Dominik Reimann. Und da dachte ich mir so, das sind genau diese Dinge, die ich in den ersten Spielen überhaupt nicht gesehen habe. Da hat man wirklich Dominik Reimann nur gesucht, wenn es wirklich nötig war. Und
Das
jetzt spielt
stimmt.
man wieder diesen, und jetzt spielt man wieder diesen, diesen. Ich fühlte mich da vor allem so ein bisschen an das Ulm-Spiel erinnert von der letzten Saison. Ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, jetzt spielt man diesen Scheiß halt wieder. Weil man Angst hat, den Ball nach vorne zu spielen, fängt man jetzt wieder an, diesen Fußball zu spielen, wo man meint, naja, wir müssen ja unbedingt den Torwart, der jetzt 40 Meter vorm Tor rumturnt, wieder mit einbeziehen. Das war die ersten Spiele nicht so. Das siehst du, hast du ja auch gesehen an den Ballkontakten von Dominik Reimann. Die waren ja weit unter dem, was wir letzte Saison hatten. Und das ist in diesen zwei Spielen, gerade in diesen zwei Spielen, ist mir das für mich persönlich so aufgefallen. Jetzt kann man natürlich mal gucken, ob das statistisch belegbar ist, was ich da gerade erzähle. Aber grundsätzlich ist das so ein bisschen so mein Eindruck, dass man eben in diese Muster verfällt, weil man eben auch verunsichert ist. Durch die, klar, man macht uns nichts vor, 4 Niederlagen in Folge, das macht natürlich was mit dir. Und aufgrund dieser Verunsicherung verfallen wir gerade wieder so in Muster, die mit dem Fiedlerfußball wenig bis gar nichts zu tun haben.
Ja, oder nicht zu tun haben sollten, genau. Also ich habe zwei Sachen, die das so ein bisschen untermauern. Für mich die Szene des Spiels war schon in der nein, in der 25. Minute, wirst du beim Real-Life-Gucken auch, auch gesehen haben, das war die Situation, wo Finn Ehr und Reimann sich ungefähr 10-mal den Ball hin und her spielen. Weißt du?
Ja, das war schlimm.
Und ich so dachte, na, vor allem, weißt du, das war im Stadion, war das völlig absurd, ne? Also Reimann steht halt da. Weiß nicht wohin, spielt den Ball zu Hürilehn, der spielt ihn zurück, wieder hin, wieder zurück, wieder hin. Und das kannst du ja dreimal, kannst du das von mir aus ja mal machen, aber nicht irgendwie gefühlte 10 Mal. Ja. Also ich dachte so, Alter. Ja, ich habe das dann formschön genannt, die Ideenlosigkeit in 10 Doppelpässen. Ganz fantastisch. Das war so das
Schöner
eine.
ist schöner. Das ist ein schöner Sendungstitel.
Na, der Sendungstitel muss ich gehen mit meiner Laterne lauten. Wenn wir jetzt schon die
Ach
rote
so.
Laterne haben, dann muss das sein. Außerdem passt das
Ach
sonst nicht
so.
zum Intro und ich habe keinen Bock, das jetzt rauszuschneiden. Also,
Okay.
also so, aber.
Gut, ist ein Argument.
Aber vielleicht, ja, das Faulheitsargument zieht immer halt, aber vielleicht ist ja auch, ja, also vielleicht kriegen wir das ja nochmal geboten demnächst, dann nehmen wir das. Also das war so die, so eine Szene, die ich ganz, ganz bezeichnend fand oder stellvertretend so fürs Spiel. Und die zweite Sache ist einfach eine Beobachtung. Das ist jetzt aus dem Stadion, ich habe so ein paar Sachen mitgemeißelt, aber wir liegen ja sozusagen, wir kommen aus der Halbzeit, liegen ja schon 0-1 hinten. Ja, dann kriegst du in der 55. Minute diesen Elfmeter, bis dann liegst halt 0-2 hinten. So, und nach diesem Abseitstor, also nach diesem Tor, was dann abseits war, was nicht gegeben wurde, direkt in der 46. schießen wir, glaube ich, in der 89. oder 90. Minute das erste Mal wieder aufs Tor. So. Also, um das nochmal zu rahmen, ja, um das einfach nochmal sehr, sehr objektiv und möglichst emotionsfrei darzustellen. Wir sagen, wir haben ein Heimspiel, du hast ein Heimspiel, du liegst 0-2 hinten und schaffst es dann eine ganze Halbzeit nicht aufs Tor zu schießen? So, hä? Also. Ganz, ganz schlimm. Ich habe ja wirklich in der zweiten Halbzeit nur die Auswechslung, naja, und diesen Elfmeter. Und dann das Ding von Bräunig, das war dann also mit so einem Heber, den er dann aufs Tornetz fallen lässt. Ja, das war nach meiner Meinung, also vielleicht habe ich da jetzt auch was übersehen, aber der erste Ball aufs Tor in Halbzeit 2. Und das ist dann viel, viel, viel zu wenig. Aber ich stimme dir dazu, also du hast schon recht. Jetzt, wo du das so sagst, habe ich das Gefühl auch so ein bisschen, dass man da wieder sozusagen eher auf Sicherheit geht und so. Aber ja, also mein verständlich ist das ja. Und du hast es ja, also als, weißt du, ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon so granular reingehen wollen, aber als Mathiesen diesen Ball nicht verarbeiten kann, der dann letzten Endes, also aus dem dann letzten Endes das 0-1 resultiert, in dem Moment, in
Nicht
dem er den.
verarbeiten kann, hast du jetzt aber schön gesagt. Schön, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber
Mach's, mach mal, mach mal.
ja, sorry, das hat doch nichts mit, das ist einfach bescheuert gewesen.
Natürlich, ja, klar.
Also, wie kann man denn mit, also auch mit dieser Körperhaltung, wie er da zum Ball steht, hau doch das Ding nach vorne oder ins Aus. Was soll denn diese Scheiße?
Ja,
Entschuldigung.
gute Frage, nächste Frage, genau. So, aber ich wusste, also ich hatte sozusagen schon das Gefühl, in dem Moment, in dem das an der Außenlinie passiert, dachte ich so, okay, jetzt wird's gleich klingeln. Und das war der erste Abschluss von Schalke. So.
Ja, und für lange Zeit auch der letzte.
Ja, genau. Und
Ja.
so, und das ist sozusagen die Sache, die mir eigentlich am meisten Sorgen macht oder die mir große Sorgen macht, weil wie gesagt, das Spiel geht eigentlich okay los. So, die haben das, da haben die Spielkontrolle, dass die jetzt in den ersten 10 Minuten nicht gleich 27 Torchancen haben, sehe ich der Mannschaft mal nach, das ist alles gut. So, dann kommt dieses Tor, erster Schuss, gleich drinne und dann dieses sozusagen. Naja, also dieses völlige Ratlose. Reimann stand ja auch ein paar Mal da, wusste gar nicht, wie er anspielen soll, weil wir gar keinen Spielaufbau hatten. So.
Ja.
Zweite Halbzeit genau das Gleiche. Also so irgendwie keine Bewegung ohne Ball, nix. Also Schalke hat das ja nicht schwer. Ne? Die mussten ja eigentlich nur neben irgendeinem stehen, der ein Heimtrikot anhatte. Das hat ja schon gereicht. So. Und das ist bitter. Also das geht nicht. Das geht einfach nicht. So. Ja, jetzt bin ich ein paar Sachen losgeworden und überhaupt nicht mehr chronologisch. Sorry, aber das hat jetzt gerade gepasst.
Nee,
Genau.
alles gut. Ich habe gerade mal geguckt, also um das mal, dann können wir ja mal ein bisschen mehr aufs Schalke-Spiel an sich gucken.
Ja.
Ich hab mal geguckt, also Fürth war ja so das letzte Spiel, wo ich gesagt habe, da ging es noch. Da hatte Reimann 52 Ballkontakte.
Okay.
Gegen Bielefeld waren es dann schon 66.
Okay, das ist schon
Und
deutlich mehr.
gegen Schalke waren es dann 74.
Ja, ohne Worte. Na, dann stimmt das doch.
Und in einer, und in einer, und in einem Spiel wie gegen Schalke, wo der Ballbesitz, ja, bei, also der eigene Ballbesitz weit über 50% lag, sagt das ja alles aus, wenn dein Torwart 74 Ballkontakte hat. Während der Schalker Torwart, wie gesagt, du hattest mehr den Ball. Parius hatte ganze 40.
Ja.
Also normal sollte es ja eigentlich dann andersrum sein. Wenn du 2-0 hinten liegst, sollte es ja eigentlich dahin kommen, dass der gegnerische Torwart mehr Ballkontakte hat, weil er
Ganz
eben
genau.
auch ein bisschen gefordert wird.
Ganz genau.
Und da hat der eigene Torwart eben 74 Ballkontakte. Und wenn man dann mal wenn man dann mal guckt, auch interessant, wo diese Ballkontakte waren. Also man könnte jetzt meinen, okay, der Großteil, der große Großteil davon im eigenen 16er. Also jetzt nicht mal unbedingt weit vorm Tor, sondern wirklich der Großteil im eigenen 16er. Und das sagt, glaube ich, dann auch sehr, sehr viel über dieses Spiel aus. Und das ist tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist dann, haben mich meine Augen doch nicht getrübt. Ja, und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, dass man so in diese Muster zurückfällt, weil ich fand, die ersten drei Spiele, die haben mir persönlich, auch wenn wir da gegen Braunschweig verloren haben, aber die haben mir vom grundsätzlichen Spielgedanken, haben die mir richtig gut gefallen. Und habe mir gesagt, Mensch, da könnte man drauf aufbauen. Das ist tatsächlich eine Spielweise, da geht es halt nicht quer, 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 sondern da geht es dann auch mal quer, steil. Ja, und um eben auch mal mit Zug zum Tor zu agieren. Und das nimmt immer mehr ab.
Genau. Naja, gut, das nimmt halt ab, weil die Verunsicherung halt eben steigt auf der anderen Seite, ne? Ich glaube,
Ja,
wenn
klar,
es,
natürlich.
also steht das länger 0-0, hast du ja dann ein völlig anderes Spiel und es gab ja schon auch ein paar ganz interessante Sachen und es war ja zumindest, also für die zweite Halbzeit gilt das nicht, aber in der ersten Halbzeit gab es ja wenigstens auch nochmal Abschlüsse, also die auch einigermaßen vielversprechend waren, ne? So, also das Ding da von Neuenberger, wo Karius schön fliegen lässt, natürlich ein schöner Ball für den Torwart auch, erinnere
Ja,
ich
der war
da.
für Neuberger dankbar, ja.
Ja, na, und dann das Ding, da gab es auch noch so eine Hereingabe, wo dann Aal Holmström halt einfach eine halbe Schuhgröße zu klein hat. Und haben Ball, sozusagen den Ball dann nicht
Ja.
erwischt. So, das waren immer so punktuelle Sachen, aber es gab eben eine Sache, und das war, glaube ich, gleich in der Anfangsphase, das habe ich aber leider nicht aufgeschrieben, wo, weil du sagst halt mal quer und dann schnell steil, wo der Grieb so ein bisschen, also zentral geschickt wurde. Das fand ich irgendwie auch cool. Ich glaube, der kommt dann nicht zum Abschluss oder so, aber das fand ich zumindest eine interessante Variante, wo ich so den Eindruck hatte, weil das auch direkt vor mir einfach passierte, dass Schalke sich da auch so ein bisschen hat überrumpeln lassen, so. Also die Ansätze sind halt schon da und ich bin mir wirklich sicher, kann man mich jetzt auslachen für, aber ich bin mir wirklich sicher, wenn die Mannschaft mal in Führung geht und sich vielleicht wirklich mal einfach, weiß ich nicht, mal belohnt so, dann kann das anders laufen. Aber es ist im Moment eben wirklich so, du kannst die Uhr noch stellen, irgendeiner schießt einen Bock und dann ist Feierabend einfach, da ist Feierabend und
Ja,
das ist halt Kacke. So, und wenn dann Fiedler in der Pressekonferenz sagt, naja, wir haben die Mannschaft dann in der Halbzeitpause nochmal aufgerichtet und so an die Stärken erinnert und so weiter, macht es mir noch mehr Angst, dass die so zusammenfallen in der zweiten Halbzeit dann nach dem Elfmeter. So, weil, also, was willst, also mehr kannst du ja nicht machen, als die Mannschaft irgendwie zu bestärken. Und wenn es dann aber, wenn die sozusagen dann, ich sag's jetzt mal so ein bisschen fies, so labil sind, ist jetzt nicht der richtige
ja.
Ausdruck, mir fällt aber kein besserer ein, so, dann sozusagen gleich auseinanderzufallen, dann ist das ganz, 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 ganz schwierig. So, und das sind dann tatsächlich Gefilde, wo auch ich dann langsam anfange drüber nachzudenken, wie Fiedler mit seinen Jungs da wieder rauskommen kann. Oder ob das dann irgendwann dazu führt, dass man eben doch einen Impuls von außen braucht. Ich mache jetzt hier keine Trainerdiskussion auf, nicht falsch verstehen, aber das ist ja einfach eine Führungsthematik, ne? Also du musst ja sozusagen deine Truppe erreichen und die irgendwie steuern können. Und wenn das nicht, also jetzt gegen Schalke zweite Halbzeit, hat das nicht funktioniert. Kann man so sagen, wie es ist. Ja.
Ja, absolut. Und auch da habe ich eine Meinung zu
Ja.
und sage, Fiedler ist gerade, was das Thema Führung angeht, die ärmste Sau, weil in diesem Kader in meinen Augen viel zu wenig, oder ich gehe sogar, stand jetzt noch einen Schritt weiter und sage, kein wirklicher Führungsspieler im Kader sind. Das hast du
Ja.
letzte Saison gesehen, als diese Mannschaft schon mit positivem Druck in Anführungsstrichen, ja, also ich tue mich schwer, bei Profifußballern von Druck zu sprechen, also, aber diese Riesenchance, die man hatte, so um den 28., 29., 30. Spieltag herum, selbst mit diesem positiven Stress konnte die Mannschaft ja schon nicht umgehen und ist in Ulm und gegen Münster zu Hause mal komplett zusammengeklappt. Da habe ich mir schon so gedacht, eieiei, zum Glück lief das alles gut und wir sind nicht in die Situation gekommen, dass diese Mannschaft mit negativem Stress umgehen musste. Genau das
Na.
passiert gerade. Du hast
Na.
von den Neuzugängen kannst du noch nicht erwarten, dass die jetzt hier von Anfang an auch gleich Führungsrollen übernehmen. Ich sag mal, bei dem bisher auffälligsten Neuzugang gibt es dazu noch eine Sprachbarriere. Ryan Grieb, der wird kein Deutsch können, kann ich mir nicht vorstellen. Da hast du natürlich die nächste Problematik. So, das heißt, du hast von deinen vermeintlichen Führungsspielern, die du hast, die gleichen wie im letzten Jahr. Also die gleichen, die im letzten Jahr es schon nicht geschafft haben, die Mannschaft dahingehend mitzuführen, dass es dann für den ganz großen Wurf gereicht hat. Wie gesagt, Ulm und Münster, das haben wir, glaube ich, alle noch vor Augen. Ganz, ganz fies zusammengeklappt. Und das wird uns in meinen Augen, und jetzt komme ich auf die Kaderzusammenstellung, und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen. Das fliegt uns in meinen Augen gerade so ein bisschen um die Ohren. Und da kann Markus Fiedler jetzt wirklich am wenigsten dafür. In
Richtig.
meinen Augen hat er das große Problem, dass er aus der Mannschaft heraus keine große Unterstützung erfahren kann, was das Thema Führung angeht. Ist mein Eindruck. Weil auch wenn man so sieht, auch im Spiel gegen Schalke, und das wurde mir von zwei, drei Leuten, die vor Ort waren, auch bestätigt, es ist ja keiner da, der nach dem Gegentor zum 0:1, auch mal durch die Reihen geht und sagt, kommt Leute, weiter geht's, passiert, wir machen weiter. Sondern es geht ja bei allen sofort der Kopf runter und jeder ist nur noch mit sich selber beschäftigt.
Weißt du, wer das am ehesten noch macht? Und das ist auch interessant. Also wer das, weil ich habe jetzt gerade versucht, sozusagen mich zu erinnern, ob ich irgendeinen Spieler gesehen hatte, der dann doch vielleicht noch mal so ein bisschen motiviert. Aber wer das am ehesten tatsächlich noch macht, ist Al Holmström. Witzigerweise. Also der ist schon einer, der dann halt schon auch also seine Mitspieler dann auch noch mal antreibt und so ein bisschen mit den Armen wedelt. So, aber der ist ja nun auch, also weiß ich nicht, ob der eine, was der für eine Stimme in der Kabine hat, so, weißt du? Und das müssten eigentlich jetzt eher so Spieler sein wie Barış als Gesicht der Mannschaft, der dann sagt, so Freunde, so geht's nicht, wir machen das jetzt irgendwie mal anders. Oder halt eben, na gut, ich meine Dominik Reimann, okay, so, oder halt eben, weiß ich nicht, Hugonet oder so, die dann eben auch schon ein bisschen länger da sind und ein bisschen was schon gesehen haben. Tobi Müller könnte
Ja,
sowas auch sein, aber der sieht ja gar keine Minuten und es wird auch Gründe haben.
aber bei
Ja.
Barış muss ich halt sagen, da gefällt mir die ganze Körpersprache gerade überhaupt nicht.
Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Also
Aber.
dieses, ja, achte mal drauf, wenn Aktionen nicht gelingen, wird abgewunken. Es wird mit den eigenen Spielern diskutiert und so weiter und
Okay,
so fort. Also
okay.
kein Aufmuntern, das ist immer meckern, 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 meckern. Von daher glaube ich nicht, dass er dafür geeignet wäre. Ganz
Nee, aber
ehrlich, also
we
das ist.
ja, also klar, er macht es ja nicht. Also so, aber er wäre sozusagen jemand, der vom Standing her diese Rolle einnehmen könnte, es aber halt nicht macht, weißt
Aber also so den einen, den ich habe, kann er es scheinbar nicht.
Genau, ja,
Weil
sonst würde es ja machen.
er nur, weil er nur gemeckert wird, da wird abgewunken, wie gesagt, also er hat dann eine Körpersprache auch gegenüber den eigenen Mitspielern, wo ich mir denke, oh, weiß ich nicht, ja, schwierig. Und das ist eben genau das. Jetzt kann man diese Situation miteinander schlecht vergleichen. Aber ich finde schon interessant ist ja, erinnere dich an unsere 10 Jahresfolgen zum Thema Aufstieg, was Lars Fuchs damals oder was Mario Kalnick erzählt hat, nachdem er mit Jens Hartl sich zusammengesetzt hatte. Und Ronny Thielemann. Als er dann gesagt hat, als man dann dieses so ein bisschen so geguckt hat, was können wir machen, wo er dann gesagt hat, wie kriegen wir das jetzt in die Mannschaft rein? Und dann haben sie im Mannschaftsrat gesessen und wo dann Lars Fuchs gesagt hat, Mario, mach dir keine Sorgen, das machen wir. Und genau, ich finde, das ist so mein Eindruck. Wir sind natürlich weit, weit weg, aber das ist mein Eindruck von dem, was man so auf dem Rasen vor allem sieht. Und genau diese Typen, so ein Typ wie Fuchs, Schiller, Beck, Puttkamer, Ginker, diese Typen, die fehlen dir, so wie es lohnt, die fehlen dir in dieser Mannschaft gerade. Die auch so ein bisschen den Trainer dabei unterstützen, dass alles jetzt weiter, dass das weitergeht. Ich habe das Gefühl, diese Führungsspieler fehlen uns. Und das ist begründet in der Transferpolitik der letzten 2, 3 Jahre. In meinen
Ja.
Augen.
Kann,
So, und
ja.
das fliegt jetzt alles Markus Fiedler auf die Füße. Der ist in meinen Augen gerade die ärmste Sau, was diese Themen angeht. Er macht sicherlich auch Fehler, aber die gestehe ich ihm zu. Das ist seine erste Zweitligasaison. Das würde ich genauso einem jungen Spieler, der seine erste Zweitligasaison zugestehen. Auch einem Trainer muss man zugestehen, dass auch er mal Fehler macht. Aber du brauchst dann natürlich auch Spieler in deiner Mannschaft, die dir da helfen. Und das sehe ich jetzt gerade zurzeit nicht, ganz ehrlich.
Ja, gehe ich mit, gehe ich tatsächlich mit. Das ist ja das eine Problem mit dem Kader, das andere Problem ist einfach die schiere Größe. So, das ist das nächste Ding, wofür viele eigentlich wenig kann. Also abgesehen davon, dass er natürlich sicherlich auch noch den einen oder anderen Spieler dann auf dem Wunschzettel hatte, der dann halt kam. So, aber auch da kann man nochmal Richtung Otmar Schork gucken, weil auch das ist ja eine Aufgabe, die du halt erstmal stemmen musst, so ein 38 oder wie viele
Ja.
Spieler wir unter Vertrag haben, Mannkader da auch zu moderieren, weil da immer jemand nicht mal in der U23 wird spielen können, so. Ist auch, glaube ich, nicht so leicht. Und dann passieren Grübchen, dann weiß ich nicht, schlechte Stimmung vielleicht bei dem einen oder anderen. Ich bin überhaupt nicht nah an der Mannschaft. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das da stattfindet oder nicht stattfindet, aber das Potenzial ist ja da. Und das musst du dann sozusagen auch noch machen. Und dann musst du auch noch managen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer, als wenn du 26 Spieler hast, mit denen du arbeitest. Plus dann eben noch diese Trainerlizenznummer, die dann ja auch noch läuft. Das
Das
vergessen wir
kommt
ja
auch
immer.
noch dazu. Ja.
So, aber das ist ja auch einfach sozusagen ein Aufwand, den du da halt betreiben musst und hast. Das wusste der Verein auch vorher. Also das ist jetzt ja nichts, was vom Himmel gefallen ist und so weiter. Und da gehe ich schon mit deiner Aussage zu sagen, Markus Fiedler ist da in einer ganz, ja, herausfordernden, schwierigen Situation gelandet, letztlich, wo er nicht alles zu verschulden hat. Naja, und wenn dann eben, na, Erfolg hält ja immer alles, ne? Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann wird es
Ja,
eben
logisch.
schwer. So, ja. Und ja, jetzt ist natürlich Otmar Schrock auch nicht als jemand bekannt, der da irgendwelche Schnellschüsse macht. Also, ich sage nur Thomas Hossmann damals und so. Und sicherlich wird er ja, also, Otmar Schrock ist ein cleverer, intelligenter Mensch, der wird sicherlich auch für sich anerkennen können, dass sozusagen, naja, die Transfer- und Kaderarbeit, die bei ihm ja liegt, letzten Endes auch einen Anteil hat an der Situation, ne? Und dann, ja, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man auch versucht hat, in der Transferperiode den einen oder anderen Spieler noch abzugeben, wird dann aber sicherlich keine Abnehmer gefunden haben, sonst wären sie weg. Und da kann man eben die Frage stellen, waren denn diese Verpflichtungen vor einem halben Jahr, einem Jahr oder 2 Jahren und die jetzt immer noch da sind,
War das nötig?
war das
Ja.
nötig? Waren die so gut?
Ja,
So,
ganz genau. Ja.
genau, ja.
Ja, so Transfers, Marusic.
Genau.
Ja, John
Wiener.
McGinn hat man jetzt verliehen. Aber diese ganzen Transfers, wo du von Anfang an eigentlich sagen könntest, ja gut, das ist doch nur letzten Endes, und das hat sich ja auch da bestätigt, sind das Rinja, letzten Endes sind es alle Spiele für die zweite Mannschaft, die man da geholt hat.
No.
So, und das kannst du dir schenken, in meinen Augen. Also wir sind, bin ich der Meinung, als erster FC Magdeburg nicht, oder also noch nicht, ich hoffe, dass wir da vielleicht mal hinkommen, aber wir sind noch nicht in der Position, dass wir es uns erlauben können, einen 34-Mann-Kader zu haben, bei dem wir hoffen, dass 8 Spieler es vielleicht in 3 Jahren mal schaffen. Das können wir uns nicht erlauben, in meinen Augen. Dafür sind wir finanziell auch nicht gut genug aufgestellt. Und
No.
mir braucht ja keiner erzählen, das sind ja alles Spieler, die gehören ja zum Zweitligakader. Also, die man da geholt hat, die hat man ja in den Zweitligakader geholt. Man
Richtig.
parkt sie jetzt in die zweite Mannschaft. Das heißt, die bekommen sicherlich auch auf einem unteren Level, gar keine Frage, aber Zweitligagehalt. So. Und du haust da Geld raus. 34 Spieler. Mir wäre lieber, wir hätten davon 6 bis 7 weniger und hätten, oder 8 weniger und hätten dann lieber noch 2 Spieler, die dann vielleicht ein bisschen teurer sind, aber wo du sagen kannst, okay, die bringen ja aber auch entsprechende Qualität. Weil jetzt haben wir einen Kader hinten raus nachher zum Großteil Quantität. Bei 34 Spieler, hallo, Spieltagskader sind 20.
Genau.
Ja, das heißt, du hast 14 Spieler, die keine Minuten sehen.
Ja, genau, das meine ich ja. So, und die musst du ja auch
Ja,
irgendwie,
das
weiß ich
musst du,
nicht,
wie
bei
du schon
Laune
sagst,
halten.
das musst du moderieren. Genau. Und dann kommt ja noch dazu, wie du schon sagst, Erfolg, alles gut. Hast du den Erfolg aber nicht? Fragen sich die Spieler natürlich auch. Ja, guck doch mal, was passiert denn da gerade? Ich spiele
Genau.
nicht und guck dir das an. Das kommt mit der Zeit. Und da braucht mir keiner erzählen, das ist nicht so. Natürlich denkst du als Profisportler irgendwann genauso. Ist ja auch vollkommen verständlich. Weil du willst ja als Profisportler auch spielen. Du willst ja spielen, du willst ja auf dem Rasen, du willst ja zeigen, dass du das kannst. Hoffe ich zumindest, dass das bei den Spielern so ist. Und wenn du aber dann siehst, wenn du aber so einen großen Kader hast, ist natürlich auch, dass das uns Zufriedenheitspotenzial wesentlich höher. Wenn du gewinnst, interessiert das keine Sau. Weil dann
Richtig, genau.
kann sich jeder immer dahinter Verstrichen verstecken und sagen, na, wir gewinnen doch, was wollt ihr denn? Ja, siehe letzte Saison. Da lief sportlich auch einiges nicht so gut. Aber die Sieger haben es kaschiert. Die Sieger haben es am Ende kaschiert. Wir hatten nicht wenige Spiele dabei, die wir gar nicht gewinnen durften. Aber wir haben sie gewonnen. Und das hat
Genau.
vieles kaschiert. Oder einiges. Vieles, nicht einiges. Hat einiges kaschiert. Was dann nicht gesehen wurde. Ja, weil man eben am Ende die Spiele doch noch irgendwie gezogen hat. Das passiert jetzt gerade nicht. Und natürlich kommen dann solche Sachen. Und dann ist mir auch aufgefallen im Bekanntenkreis, jetzt kommen auch solche Themen wie, naja, dann war ja das war nach dem Bielefeld-Spiel, war dann wohl Sonntag Training, oder war es jetzt vielleicht sogar nach dem Spiel?
Nee,
Ich weiß nicht.
haben
Also nach
Sonntag,
einem,
glaube ich, trainiert, ja.
ja, so, und da waren aber dann nur wohl 10 Spieler da. Also und Trainer, glaube ich, gar nicht da. Und genau diese Themen kommen jetzt natürlich aufs Trapez.
Natürlich, ja klar.
Würdest du mit 8 Punkten im Tabellenmittelfeld stehen, würde das keine Sau interessieren.
Richtig.
Aber diese Dinge kommen jetzt natürlich, genau diese Dinge kommen jetzt aufs Trapez, werden beleuchtet und man sagt, ja, guck mal, die trainieren ja nicht. Ja.
Genau. Naja, das ist jetzt halt eine ganz
Oder,
doofe Spirale, wo du halt nur
ja.
rauskommst, wenn du ein Spiel gewinnst. So.
Nicht gewinnen.
Ja.
Musst du,
Genau.
scheißegal wie, du musst irgendwie jetzt ein Spiel gewinnen.
Ja,
Genauso ist es.
zumindest mal aufhören zu verlieren. Also, wenn man jetzt mal schon perspektivisch Richtung Karlsruhe gucken, ich wäre da ja mit dem Punkt zufrieden, das wäre jetzt erstmal okay. Also, sozusagen
Ja, sagen wir es mal
nicht.
so, nicht mehr verlieren, ja.
Genau,
Sieg
richtig,
wäre
genau.
natürlich noch schöner.
Klar,
Aber
genau.
ja, aber und diese Diskussionen, die da jetzt kommen, die kommen natürlich nur, weil es nicht läuft. So. Also, weil es ja nun wirklich gar nicht läuft gerade. Und ich habe mir
Genau.
mal den Spaß gemacht und hab mal geguckt, weil man muss ja schon sagen, man muss ja diesen Verein nicht mögen, aber wenn ich da nach Elversberg gucke, das ist ja eine ähnliche Situation wie bei uns im Sommer. Da gehen 3 Leistungsträger weg, wie bei uns. Uns sind auch 3 Leistungsträger gegangen. Da ist der Trainer gegangen, wie bei uns. Aber Elversberg steht mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 2. Was haben die anders gemacht?
Was haben die denn anders gemacht? Das ist eine Idee?
Also, eine Sache ist, die haben halt einen 28-Mann-Kader erstmal. Und die haben auch eine zweite Mannschaft. Also dieses Argument von wegen, naja, das ist ja auch wegen der zweiten und man hat ja bla bla bla. Nee, es zieht für mich nicht. Andere Vereine kriegen das auch mit weniger Spielern hin. Und nehmen 28-Mann-Kader für die zweite Liga. Kein 34-Mann-Kader. Brauchen also brauchen also 6 Leute weniger als wir und haben aber 10 Punkte mehr als wir. Ich meine, das jetzt miteinander, aber ist für mich auch ein Grund zu sagen, okay, kein zu laufen da. Ich habe dank sozialen Medien auch so ein bisschen Kontakt, was heißt Kontakt, habe da jemanden kennengelernt aus der Nähe von Elversberg, der da in Elversberg zum Fußball geht, der sagt zum Beispiel auch ganz interessant, ich habe ihn nochmal so ein bisschen zu Amara Condé gefragt und er sagt, Condé war von Anfang an sofort einer derjenigen, der dort vorangeht in Elversberg. Führungsspieler. War mal bei uns. Leider ist das nicht mehr. Ja. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wenn man da eben sieht, da gehen auch drei Leistungsträger, Trainer und es fällt dort nicht auf. Es fällt dort einfach nicht auf. Was machen die denn anders? Und mir braucht keiner kommen mit Geld. Wir schmeißen Geld für 34 Lizenzspieler der ersten Mannschaft. Schmeißen wir Geld zum Fenster raus.
No.
Die machen es mit 28. Also mit Geld brauchen wir hier keiner kommen. Dieses Argument bei so einem Riesenkader zieht für mich nicht. Dass wir ja in der Geldtabelle ganz unten stehen. Das ist für mich ja noch ein Grund mehr zu sagen, das, was wir hier machen, ist eigentlich Irrsinn. Mit 34 Spielern im Lizenzspielerkader. Das ist ja Wahnsinn.
Ne.
Wenn doch das Argument immer ist, wir sind finanziell am unteren Ende der zweiten Liga. Ja, gerade dann muss ich doch vorsichtiger sein mit meinem Geld. Und kann nicht sagen, ich hole mir hier 7 Spieler, von denen ich hoffe, dass es irgendwann mal in 17 Jahren funktioniert. Das kann ich mir doch erst recht nicht leisten. Also nach meiner Vorstellung zumindest.
Ja, gehe ich total, also ja, geh ich absolut mit. Ist so, ja, ist tatsächlich so. Ja. Naja, und wie gesagt, also die Ansätze waren ja durchaus da. Das ist ja, also so spielerisch und so weiter, das ist ja sozusagen, also ne, kann man ja jetzt nicht, also es war ja nicht von Anfang an völlig katastrophal, aber es bewegt sich jetzt halt eben dann eben
Gerade eine ganz blöde Richtung.
in diese Richtung, genau.
Ja, und ich glaube, das hat auch nichts mit dem zu tun oder nicht viel mit dem zu tun, was viele spielen lassen will. Das, was viele spielen lassen will, das haben wir in den ersten Spielen gesehen.
Genau. Und das hat uns ja ganz gut gefallen, erinnere ich mich.
Und das hat uns ganz gut gefallen, glaube ich, allen. Auch wenn die
Ja.
Ergebnisse vielleicht nicht ganz so pralle waren, aber grundsätzlich war der Fußball, den wir da gespielt haben, ja ein anderer als das, was wir so die letzten anderthalb, zwei Spiele sehen.
Ja.
Also.
Naja, und dann kann man ja nochmal, also wir können ja nochmal so ein bisschen reinzoomen, so auf so ein, zwei Szenen, und ich würde da schon ganz gerne auch nochmal auf beide Tore gucken.
Ja, gerne.
So, ich meine, das 0-1 haben wir jetzt im Prinzip ja quasi schon besprochen, wobei wir da, also wobei wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen müssen, wie Schalke das dann spielt. Das fand ich nämlich sehr, sehr gut gemacht, einfach so.
Eine Frage.
Stark gespielt. Ja,
Aber darf ich
da.
da ganz kurz noch einhaken?
Na klar.
Auch dieses Tor ist, auch wenn für mich auch vorrangig da der Fehler auf Mathiesen geht, weil er da den Ball einfach nicht so zurückspielen darf, also es gar nicht versuchen darf, dann muss er wegspielen, den Ball einfach, Seite oder nach vorne, dann ist gut, dann passiert das erstmal nicht. Das Tor ist aber auch danach noch an mindestens zwei Stellen zu verteidigen.
Ja, aber Reimann würde ich da zum Beispiel mal
Nein, nein, nein,
rausnehmen. Der kann ja
nein, um
nichts
Gottes
machen.
Willen. Nein, um
So.
Himmels Willen. Also Torwart ist da völlig schuldlos.
Ja.
Nee, mir geht's gar nicht. Nein, nein, mir ging es überhaupt nicht um Dominik Reimann. Mir geht es darum, dass dieser Angriff an mindestens zwei Stellen noch verteidigt worden ist.
Ja, das stimmt.
Und das ist wieder so, wo ich mir denke, wieso? Also, warum schaffen wir es da wieder nicht, in die Zweikämpfe zu kommen in der Szene?
Genau.
Wie gesagt, dass Mathiesen da so dämlich über den Ball schlägt, ja, gut. Ja, geschenkt. Aber nee, nicht geschenkt, Blödsinn. Aber du hast Überzahl. Du hast Überzahl. Du hast 4 gegen 2. Und Mathiesen, weiß ich nicht warum, wenn du dir die Szene nochmal anguckst, er ist ja dann dran an dem Spieler. Aber anstatt ihn zu stellen, läuft er vor ihm weg und gibt ihm da 1,5, 2 Meter Platz, dass der sich den Ball schön auf den rechten Fuß legen kann, dann in die Mitte spielt. Und da verstehe ich halt auch nicht. Also da frage ich mich wirklich, wo ist da unser defensives Mittelfeld? Weil Hugonet steht zu weit vorne, aber ich kann es dir ja mal kurz zeigen. Ich habe es ja nämlich gerade offen.
Ah ja,
Du
okay.
müsstest bloß mal kurz die Bildschirmfreigabe
Naja, das ist jetzt wieder sozusagen
aktivieren.
dieses technische Freigabe nur für jeweils einen, nee, für mehrere Teilnehmer gleichzeitig. Wie war das denn?
Für mehrere gleichzeitig.
Kannst du jetzt?
Ja, das sieht gut aus. So.
Okay, dann zeig's nochmal genau.
Warte, jetzt
Ja, jetzt
müsstest du was
passieren
sehen.
Dinge.
So, und wenn du dir dieses jetzt mal anguckst hier in der Entstehung, also für die, die es gucken wollen, das ist die Zusammenfassung vom Sportstudio auf YouTube, so ab Sekunde ab Sekunde 13. Wenn du dir das jetzt mal anguckst, hier Hugonet, hier, ich glaube, das ist, keine Ahnung, ist auch real, der Schalker Spieler. So. Hier
Ja, die
ist
sind 4 gegen 2
Finnair.
tatsächlich, ja, richtig.
So, du bist hier 4 gegen 2. So. Mathiesen kann ihn stellen. Hugonet muss sich in meinen Augen zu ihm orientieren. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Sie, kann man ja schlecht sehen. Steht hier gut im Raum und Finnair muss einfach hier bleiben, bei dem hier. So. Und jetzt passiert Folgendes. Hugonet orientiert sich komplett in die Mitte. Finnair muss daraufhin mitgehen.
Genau.
Ist natürlich auch clever gemacht und
Und damit hast du da die Lücke, ja genau. Und die sieht
in
der
der Mitte
Schalker Spieler natürlich.
ist der frei. Elfhausi ist das, glaube ich, der legte dann ab. Der ist völlig blank. So, und, aber auch da, wenn du dir das jetzt mal anguckst, das ist so zögerlich jetzt hier gerade. Die Finnair hier. Guck mal, wie zögerlich das ist. Das ist,
Naja, weil er
warum
zwei hat,
dreht?
weil er Zweier hat, ne?
Ja,
Also
aber
er sieht sozusagen, dass der Spieler
nein.
ablegt und versucht dann noch den Schuss zu verteidigen und dann ist doof.
Aber der Gegenspieler ist doch in der Szene egal. Du verteidigst in dem Moment einfach nur den Ball.
Ja, schon klar,
Und
schon klar.
das tut er aber nicht. Das tut er nicht. Er guckt einfach nur. Und jetzt achte bitte mal drauf. Karaman schießt. Und gucke mal, was soll denn bitte dieses Wegdrehen? Da muss ich mich doch vor den Ball schmeißen. Und mich da nicht so wegdrehen. Das ist, sorry, aber das ist Alibi. Entschuldigung. Es kann doch nicht sein, dass ich mich da so. Guck dir diese Körperhaltung an. Da muss ich mich da vorschmeißen. Aber doch nicht so wegdrehen.
Ja.
Und Reimann ist dann hinten im Tor die ärmste Sau. Der
Ja.
ist von Karaman überragend. Das ist ein
Super Ball.
überragendes Tor.
Super Ball. Ja, finde ich
Ja,
absolut auch.
ein
Ja.
überragendes Tor.
Ja.
Aber es darf nicht fallen, weil du nach dem Fehler von Matthijs mindestens zweimal die Möglichkeit, oder sagen wir mal, zweimal die Möglichkeit hast, das noch so zu verteidigen, dass das Tor nicht fällt. Und das geht los bei Matthijs, weil er viel zu zögerlich ist in seinem Zweikampf gegen, ich glaube, Süller ist das. Und Finnair muss da in meinen Augen einfach entschlossener zum Ball und muss dann sich auch vor den Ball schmeißen und sich da nicht so wegdrehen. Also wenn dann dreh dich wenigstens bitte in Ballrichtung und nicht weg vom Ball.
Ja.
Weil, guck mal, er dreht sich ja komplett, die Körperbewegung ist ja komplett weg vom Ball. Guck dir das mal an.
Genau, ja.
Guck dir das mal an. Das ist doch kein Verteidigungsverhalten. So, und dann ist, ja, der Schuss ist super. Und da kann der Torwart überhaupt nichts machen. Also das ist, gab es ja auch Leute, die ich gehört habe, die da Dominik Reimann irgendwie
Ach,
vor. Nein.
nix. Nein,
Des
sorry.
Willen, also Leute, bei aller Liebe, ja.
Nee, da konnte er,
So.
also bei allen Makeln, die er durchaus hat, aber das kann er nicht, das Tor kann er nicht verhindern.
Nein, um
Und jetzt
Gottes Willen, also.
gucken wir uns Rajan und Grieb an.
Ja, oh, Alter, da habe ich, da, also.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, das war ja direkt vor meinen Augen und ich hab
Ey.
das gar nicht mitgeschnitten. Ich habe nämlich kurz irgendwo anders hingeguckt oder so und plötzlich sehe ich dann den da bloß zusammensacken, den Schallenberg und dann übelst bluten und so. Und habe mich dann ehrlicherweise gefragt, warum das so lange gedauert hat, das zu checken, weil das war ja relativ schnell klar, dass das ein Elfmeter sein muss.
Also
Aber.
ich dachte mir, vom Handy dachte ich mir wirklich, wieso? Ja, also, aber da, auch da wieder, ich meine, der Spruch ist uralt. Ich glaube, ich weiß nicht, von wem er war, ich glaube, das ist von Franz Beckenbauer. Der hat
Warte,
mal gesagt,
ich muss zum Phrasenschwein scrollen. So, jetzt erkennst du.
Offensivspieler haben im eigenen 16er nichts zu suchen. Ja, bei Ecken lässt sich nicht verhindern. Aber was ist denn das bitte? Also, was denkt sich ein Fußballer in dem Moment, wo er eine einbeinige Standfigur auf dem Balken versucht? Was soll das?
Ja. Gute Frage.
Und
Ja.
dann auch dieses, und dann auch dieses Diskutieren hinterher, wo ich mir denke,
Na, er trifft ihn voll. Also ich meine, bitte dich.
wo ich mir denke, Junge, dein Fuß ist schlicht zu hoch.
Richtig.
Der hat da oben. Ja, und also ich verstehe halt auch nicht, warum er dann VAR brauchte. Gut, man weiß es, also, ja, wenn man das, ja, gut, wenn man das so sieht, siehst du jetzt hier, Sichtachse, Schiedsrichter, das
Naja.
ist, glaube ich, nicht so einfach zu sehen aus der Position, in der er da steht. Von daher ist es in dem Moment natürlich schlecht für uns, aber grundsätzlich gut, dass es da einen VAR gibt, der ihm dann sagt, hier, prüf mal, aber was ist denn bitte diese Bewegung? Also kann mir das mal irgendeiner flüssig erklären? Was das soll.
Ja, und vor allem, also er hat ja auch gar keine Chance, so den Ball zu erreichen. Ja? Das ist irgendwie alles bekloppt.
Also er sieht nicht, was hinter ihm passiert. Ja,
Genau,
es kann
genau.
immer passieren, auch wenn das natürlich null Absicht ist. Null. Also ich unterstelle Ryan Grieb nicht, dass er da einen Karate-Kick versucht hat, um den Schallenberg da wegzunocken. Kann ich mir nicht
Nee.
vorstellen. Glaube ich, hat er nicht gemacht, aber es ist doch trotzdem, ich kann doch im eigenen 16er nicht so agieren. Also überhaupt auf dem Feld. Aber im eigenen 16er tut es ja noch mehr weh.
Richtig.
Kann ich doch nicht da versuchen, eine einbeinige Standfigur auf dem Balken zu machen. Das geht doch nicht.
Das
So,
stimmt.
und dann da noch zu diskutieren. Also man hat es ja am Fernseher gesehen oder in dem Fall am Handy, hat man es ja gesehen, dass, oh, Alter, das ist so, Alter, guck dir das an, Junge, das geht doch gar nicht. Und ich dachte mir so, Junge, was diskutierst du denn dann noch? Such dir ein Loch, in dem du gerade versinken kannst für diese Aktion. Aber hör auf zu diskutieren und da versuchen dann noch zu sagen, war nix, nee, war was. Dumm. Einfach die komplett situationsdumm in der Szene.
Richtig, richtig. Ja. Nee,
Ja,
fantastisch. Ja.
und dann war am Samstag für mich das Spiel vorbei. Ich habe mir das dann gestern nochmal angeguckt. Die Sachen, die ich noch nicht gesehen hatte. An der Tür war dann am Samstag für mich ab dem Moment vorbei. Da ich sagte, gut, alles klar, wenn du jetzt schon Gegner schon solche Dinger schenkst, dann brauchst du nicht weitergucken.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, gut, was man jetzt der Mannschaft auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist nicht also nicht trotzdem weiter nach vorne gespielt zu haben. Nur es ist halt dann ja nichts, also zumindest zu probieren, aber es ist ja nichts mehr daraus entstanden. Wie gesagt, also die besten Chancen für den FCM in der zweiten Halbzeit waren in der 90. und 97. Minute, weil Atik hat ja dann den Karius auch nochmal eine Runde fliegen lassen. Irgendwie relativ spät. Und das ist dann in Summe einfach auch zu dünn, um dann da nochmal was zu erzwingen. Ja, also das, ja. Ja, genau. Ganz, ganz problematisch. So. Was ich gut fand, das hatten wir auch im Discord schon ausgewertet, dass ja dann Fiedler nach dem Spiel auch relativ klar sagte, dass die Mannschaft, die da gespielt hat, auch so jetzt erstmal eigentlich die Stammelf sein soll, die es halt auch in den nächsten Spielen ziehen soll. Das finde ich super. Habe ich im Discord ja auch schon geschrieben, weil ich es richtig finde, dann die Spieler auch in die Verantwortung zu nehmen, die es einfach besser machen müssen. Finde ich erstmal okay. Und dass er jetzt erstmal sagt, okay, wir verändern gar nichts, sondern bleiben jetzt bei den Sachen, ja, die wir uns so vorstellen, finde ich auch richtig, weil hat es ja vorhin selber auch schon gesagt, ne, das ist ja am Anfang der Saison, dass man da zumindest was erkennen konnte, wo es hingehen kann. So, und das jetzt nicht alles komplett über den Haufen zu werfen, finde ich komplett richtig. Nur er braucht jetzt Ergebnisse. So, und ich weiß nicht, wie viel Spiel, also ich weiß wirklich nicht, wie viele Spiele er noch kriegt. Also wenn wir jetzt irgendwie sozusagen in Karlsruhe wieder so einen Auftritt sehen, dann wird es, glaube ich, langsam dolle dünn. Dann kommt vielleicht noch Elversberg und dann ist Länderspielpause und dann wird was passieren, bin ich mir relativ sicher. Ich hoffe nur, dass wir die Diskussion, dass wir die beenden können nach Karlsruhe, weil wir die dann halt einfach sozusagen, ja, weil die Mannschaft da halt ein anderes Gesicht gezeigt hat. So.
Du
Aber
kannst
das werden wir erst
ja auch
sehen.
durchaus, du kannst ja auch durchaus die beiden kommenden Spiele verlieren.
Ja, klar.
Ich glaube, viel ist dann einfach Art und Weise.
Richtig, ganz
Ja.
genau. Ja, absolut.
Und
Ja.
wenn du gegen Karlsruhe verlierst, weil Karlsruhe einfach besser ist, du aber ein gutes Spiel machst. Und Karlsruhe ist am Ende vielleicht ein, zwei Tore besser. Ja, dann ist es eben so. Das muss man dann einfach auch mal anerkennen und muss dann eben auch sagen, ja, der Gegner war einfach besser. Punkt.
Genau. Ja.
Aber sowas wie gegen Schalke nochmal oder noch zweimal, da gehen dir leider Gottes auch irgendwie die Argumente aus.
Richtig, genau. Und das wird
Ja.
sicherlich irgendwann im Saisonverlauf, kannst du so ein Spiel schon mal nochmal haben, aber das darf jetzt nicht jetzt passieren. Das sollte jetzt, man, es muss jetzt irgendwie, das muss jetzt irgendwie besser aussehen. So, und du brauchst die stabiler nach einem Rückschlag, so, das ist auch Trainerarbeit, also Kopfarbeit und so weiter. Das wäre schon so. Haben wir noch was spektakulär Sportliches zum Schalke-Spiel? Ich hätte nämlich sonst noch zwei Beobachtungen, die sich mit dem Gästeblock befassen. Aber will jetzt auch die fußballerische Analyse nicht notwendig, also nicht unnötig abwürgen oder so.
Nö, eigentlich nicht. Ist ja
Ja.
alles gesagt.
Ja, vielleicht, also ich meine, gut, das Neuenberger Tor, abseits, gut, VAR-Entscheidung, ich habe die Szene, also ich kann das jetzt nicht einschätzen von meinem Platz im Stadion, ob es abseits war oder nicht, aber sei geschenkt. Nee, ich wollte noch kurz eingehen auf den Gästeblock, den ich recht beeindruckend fand. Den ersten Gästeblock, den ich jetzt aus der neuen Position da mitbekommen habe, war ja Fürth, das war jetzt nicht so spektakulär. Aber die Schalker, das war schon relativ laut und dann irgendwann auch anstrengend, weil ich das ja immer nur auf, also du kriegst es ja nur auf ein Ohr. So, mehr oder weniger von rechts, dann da, wo wir jetzt sitzen. Was ich lustig fand, die haben die ersten 15 Minuten das gleiche Lied gesungen. So, und ich habe dann irgendwann wirklich gedacht, Alter, ich habe es jetzt wirklich verstanden. Wollt ihr nicht vielleicht mal was anderes singen? Es wird langsam langweilig. Aber 15 Minuten, die ersten 15 Minuten, immer ein und das gleiche Ding, immer und immer wieder. Fand ich interessant zumindest. Und was ich auch interessant fand, war, dass die komplette Halbzeitpause durchgesungen haben. So,
Das
irgendwie.
ist
Also, Weiß ich nicht, habe ich. Mein gut, sonst kriegen wir von den
Ja.
Gästen, haben wir von den Gästen auch akustisch mal relativ wenig mitbekommen, aber das fand ich irgendwie interessant. Also zumindest was es mir wert war, nochmal aufzuschreiben. So. Genau. Und hatten ja auch genug zu feiern. Ja, und dann hatten sie auch so ein Lied, das endete immer mit "Wir hassen Ostdeutschland", wo ich auch so dachte, ja, ihr seid geil. Und dann habe ich mir so gedacht, in diesem Gästeblock stehen doch jetzt bestimmt auch Schalke-Fans aus dem Osten, die halt einfach die Chance wahrnehmen, jetzt ihre Mannschaft mal live zu sehen, wenn die vor der eigenen Haustür spielt. Und dann frage ich mich so, singst du das dann mit? "Wir hassen Ostdeutschland"? Oder wie ist denn das dann
Ja
einfach?
gut, wir grünen ja auch immer noch mal gerne Wessischweine, also von daher.
Müsste man mal einen in den gebrauchten Bundesländern geborenen Clubfan fragen, wie es
Müsste
damit geht,
man
sozusagen.
fragen, ja.
Genau, ja, oder halt eben Spieler, die jetzt nicht sozusagen im wunderschönen Osten groß geworden sind, keine Ahnung. Na gut, dann war das Schalke, also ein ziemlich ernüchternder Nachmittag. Aber sei es drum. Und die nächste Aufgabe heißt dann jetzt eben tatsächlich Karlsruhe. Und das wird nicht einfach, denn der Karlsruher SC ist so ein bisschen ganz anders gestartet als wir. Also die sind, warte mal, wo ist denn deren Saisonverlauf? Hier, 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 7:6 Tore, 11 Punkte, Rang 7. Und haben allerdings jetzt gegen Kiel verloren, 0:3. Und
Ja, aber das war. Ich habe das Spiel gesehen.
okay.
War schon. Also Kiel hat völlig verdient gewonnen, aber ich würde schon sagen, bis zum 2-0 war es ein recht ausgeglichenes Spiel.
Ja.
Kiel hat einfach die Tore gemacht. Also,
Okay,
vor allem das
ja.
Interessante ist ja, dem wurden ja vorm 1-0 schon 2 Tore aberkannt wegen Abseits.
Ist das so, ja?
Ja, Kiel hatte schon 2 Tore gemacht, die beide aberkannt wurden.
Upsi.
Und naja, und am Ende aber trotzdem 3-0 völlig verdient gewonnen. Aber KSC ist halt heimstark und die liegen uns ja so gar nicht. Ja? Also in den letzten 2 Jahren
Ja,
haben wir ja,
naja,
glaube
gut.
ich,
Ja.
inklusive eines sehr deutlichen 0-7 auswärts, haben wir da ja in den letzten Spielen doch ordentlich auf die Fresse bekommen.
Naja, also ich habe jetzt hier Ergebnisse, ich hoffe, die
7 und
stimmen.
1 zu 3 letzte Saison auswärts, oder?
Na, 2:2 am 22.09. und 3:2, also 2022 haben wir da mal gewonnen, da haben wir schnell 3-0 geführt, aber dann wurde es nochmal irgendwie
Ja,
eng.
ich habe mich jetzt auf die letzten 2 Jahre bezogen.
Ja, da könntest du dann recht haben. Ich weiß nicht, die Bilanz gegen den KSC, dem traue ich jetzt hier nicht so, deswegen traue ich mich das jetzt nicht so vorzulesen, denn ich habe nämlich sozusagen den Blick auf den nächsten Gegner auch so ein bisschen KI-unterstützt vorbereitet und da auch gelernt, ja, Schlüsselspieler bei Karlsruhe SC, Budo Tsivtsivadze, ne? Wo ich mir dachte, warte kurz, der spielt doch da schon gar nicht mehr. So.
Hey.
Ja, also super. Also was so aus KI rauspurzelt, ist ganz toll. Kann man auf jeden Fall sofort übernehmen und muss das nicht nochmal checken. Deswegen bin ich jetzt hier bei der Bilanz unsicher. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es das 0 zu 7 gab. Was auf jeden Fall auch stimmt, ist, dass wir diesen 3 zu 2 Sieg hatten.
Also die letzten 5 Spiele haben wir gegen Karlsruhe nicht gewonnen. Davon waren 3 Unentschieden,
Das
alle zu
könnte,
Hause.
ja.
Und in Karlsruhe haben wir die letzten 2 Spiele 1 zu 3 und 0 zu 7 verloren. Also die liegen uns gar nicht.
Nee, genau. Ja, dann kommen die. Jetzt kommt mein Galgenhumor und meine Durchhalteparole. Vielleicht kommen die dann genau richtig gerade. So. Wenn da sowieso keiner mit rechnet, dass du da irgendwas holst. Aber ich hatte neulich auch also nach dem Schalke-Spiel auch nochmal mit dem Mann von der Nordtribüne geschrieben. Schöne Grüße. Und ja, der schrieb dann, da habe ich das Gleiche geschrieben, meinte so, naja, vielleicht kommen die genau zur richtigen Zeit und dann habe ich auch geschrieben, aber jetzt merke ich gerade selber, wenn ich das jetzt schon brauche als so Strohhalm, dann ist es vielleicht irgendwie gerade eine ganz beschissene Situation. Aber
Das
ja.
Schlimme ist, wer weiß, vielleicht kommen wir nach der 0 zu 3 für die ja auch genau zur richtigen Zeit. Ne?
Auch möglich, ja, genau. Wobei ich die KI auch mal ein Ergebnis habe tippen lassen und begründen habe
Oh.
lassen und die
Und?
haben, na, das machen wir dann beim Ergebnistipp, es sei denn, wir sind da schon, nee, sind wir noch nicht.
Okay.
Na, ich kann's, ich, dann zieh es vor, jetzt habe ich es ja angeteasert. Also die KI sagt, wir spielen da 1-1. So, und jetzt hab ich dann die KI auch gefragt,
Geil.
warum? Und die Begründung lautet folgende: Reaktion nach Schalke. FCM dürfte kompakter starten und mehr Absicherung im Umschalten wählen. KSC-Form, insgesamt stabil, aber zuletzt 0:3 in Kiel. Kleine Delle möglich. Matchups. Wanicek Schleusener gefährlich, aber FCM kommt über Standards und Artig und zweite Bälle zu Chancen. Aha. Scorer-Idee. Schleusener für den ja, steht hier so. Schleusener für den KSC, Artig per Standard oder Elver für den FCM. Jetzt bin ich sehr gespannt, was am Samstag passiert. Aber das ist sozusagen das, was die KI mir da ausgewürfelt hat. Ich habe einfach mal gefragt, wie geht denn das Spiel aus? Genau. Ja. Ja, keine Ahnung.
Die werden ja nie. Ja, ist ja auch okay. Okay.
Ja, Spielerei, Spielerei halt, ne? Aber
Ja,
ja.
schöne Spielerei, aber auch, ja. Also,
Klar, na, es gibt ja auch
man.
diverse, gibt sich schon irgendwie diverse KI-errechnete Tabellen und
Man könnte es ja, man könnte es ja auch bei Dings mal nachspielen, bei, bei EAFC.
Na,
Oder
das macht.
vorspielen. Können wir mal gucken, was dann passiert und ob es dann so eintritt.
Na, für sowas ist Micha zuständig.
Das
So,
stimmt.
der macht
Das
das ja.
stimmt.
Schöne Grüße, genau. Was kann man noch zu Schlüsselspielern sagen? Also Kevin, Quatsch, Kevin, Marvin Wanicek dürfte
Ja.
wahrscheinlich allen ein ganz guter Begriff sein. Also
Ja.
Standardspezialist, Zehner, guter Spieler, einfach, also einfach guter Spieler, Schleusener hat er zuletzt auch gespielt. Und dann haben die eben diesen Šimić, ist auch so eine neuner Option, steht hier. Vielleicht kannst du zu dem mehr sagen, weiß ich gar nicht. Lilian Egloff
Nee.
wird noch genannt als mögliche zweite Spitze. Ja, und dann Schlüsselspieler irgendwie noch Sebastian Jung und David Herold, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine. Also die spielen beim KSC, aber das kann eine KI-Halluzination sein. Da baue ich jetzt auf deine Expertise. So.
Ja, spielen die, also wer da glaube ich sehr, sehr wichtig ist, ist, oder also wieder gewonnen ist, nachdem er da wieder zurückgegangen ist, ist Nikolai Rapp auf der 6. Der macht ja auch das Spiel von denen schon ganz gut. Klar, Marvin Wanicek brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe auch das Gefühl, dass der in jedem Spiel gegen uns irgendwie einen Scorer holt.
Naja, das Gefühl habe ich aber
Ich
auch.
hoffe, dass sich das endlich mal ändert. Dass der mal ohne Scorer bleibt, weil dann das erhöht für uns ja schon, wenn man überlegt, die haben 7 Tore, hast du gesagt, gemacht, ja. Davon war er an 4 beteiligt. Also offensiv ist das bei denen halt auch nicht ganz so pralle. Ja? 7 Tore in 6 Spielen ist jetzt auch nicht unbedingt, aber sie gewinnen halt ihre Spiele knapp und damit ist das dann auch egal, ja.
Richtig.
Von daher muss man gespannt sein. Dann spielt er ja auch ein bekannter, uns sehr bekannter Spieler. Andi Müller ist dort Stammspieler.
Ja, da habe ich mich dann auch dran erinnert, als dass der da auftaucht, also dass der auftauchte, als ich da die Kader geguckt habe, genau. Ja.
Also auch wirklich Stammspieler, oder also hat zumindest jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, vom KSC auch mal angefangen. Von daher, ja.
Ja, wird eine Aufgabe, auf jeden Fall.
Wird schon interessant, also sieht aber auch, Andi Müller auf der 6, zeigt aber auch, das ist eine Position, wissen wir ja alle, Andi Müller ist nicht der Größte. Den kann man also körperlich ein bisschen begegnen. Bei Nikola Rapp sieht das ein bisschen anders aus, der ist halt da so der komplette Gegenpart dazu. Aber grundsätzlich, glaube ich, erwartet uns da schon eine Aufgabe. Gerade Wanicek und Schleusner, das sind ja nur noch zwei erfahrene Spieler, die sind, glaube ich, auch mit allen Wassern gewaschen. Auch für diese Liga gerade sind das, glaube ich, zwei richtig gute Spieler. Und das zeigt ja Wanicek auch regelmäßig. Das wird definitiv nicht, wie gesagt, Nikolai Rapp finde ich dort sehr, sehr wichtig für den KSC da im Mittelfeld. Wenn man den irgendwie so ein bisschen aus dem Spiel nehmen könnte, das wäre schon nicht schlecht. Ja, wird eine Aufgabe auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, ein Punkt wäre schon ein gutes Ergebnis beim KSC.
Ja, und auch für den Trend, den wir momentan ja feststecken. Also es wäre schon einfach für den Kopf auch irgendwie gut. Und dann hast du halt Elversberg zu Hause nochmal vor der Länderspielpause. Könntest du auch nochmal mit ein bisschen, na, Euphorie ist vielleicht zu hoch, aber zumindest mit einem guten Gefühl dann in die große Pause gehen, wenn du so willst. Also das könnten sie jetzt aufgleisen halt, oder es wird halt alles richtig kacke und dann habe ich ein bisschen Schiss vor der Länderspielpause. Aber gut, das werden wir dann halt am Samstag sehen. Ich habe die KI mal gefragt, wie die KI also uns gegen Karlsruhe aufstellen würde und er hat mir hier ein 3-4-3 ausgeworfen. Aber wir stellen im 4-2-3-1 auf, ja. Wieder wie gehabt, oder? Denn Fiedler will ja nichts ändern. Soll ja nichts ändern.
Ja, du musst jetzt irgendwie auch Abläufe reinkriegen, ja. Also du kannst jetzt auch. Und wenn das jetzt so, ich sag mal so, auch so ein bisschen das präferierte System ist, dann, also System, ja, Schwachsinn. Präferierte Grundordnung, weil es ändert sich ja im Spielverlauf von Position zu Position sowieso immer.
Genau.
Da wird ja aus dem 4-2-3-1 auch mal schnell ein 3-2-5. Ja, also das ist ja egal, es hängt ja immer davon ab, wo bist du mit dem Ball, was machst du mit dem Ball. Von daher ist das ja immer so ein bisschen quakig, auch da immer über dieses System zu sprechen, weil das verändert sich am Spielverlauf sowieso tausendmal.
Genau.
Aber ich glaube schon, dass die Grundordnung, denke ich, wird Fiedler auch beim 4-2-3-1 lassen. Ich persönlich bin auch ein Freund von der Viererkette. Ich finde das eigentlich besser als Dreierkette und dann mit diesen Schienenspielern auf den Außenpositionen. Also ich bin eigentlich schon ein Freund von der Viererkette. Aber ich finde halt auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch mal was, worüber man auch, also das ist zum Beispiel so ein, für mich persönlich so ein Ding, wo ich sage, da sollte Markus Fiedler vielleicht auch mal, oder könnte Markus Fiedler mal drüber nachdenken, das mal zu ändern. Du hast jetzt mit Al Holmström einen klassischen, so rein von seiner Art, wie er spielt, finde ich einen klassischen Mittelstürmer auf dem Rasen.
Genau.
Ja, jemand, der körperlich robust ist, groß, kopfballstark. Ja, wie gesagt, kann seinen Körper einsetzen, kann sich im 16er damit auch behaupten. In meinen Augen musst du diesen Spieler auch entsprechend anspielen. Und
Ja.
ich bin kein Freund davon, immer wieder mit diesem auf der linken Seite einen Rechtsfuß und auf der rechten Seite einen Linksfuß, weil das ist inzwischen was, worauf sich Bielefeld und Schalke wunderbar darauf eingestellt haben. Rajon Grieb zieht immer nur in die Mitte. Er geht nie zur Grundlinie. Es geht immer in die Mitte. Und auch Barış Artık zieht bei 8 von 10 Situationen in die Mitte. Und wenn dann der Außenverteidiger von hinten oder der Schienenspieler dann nicht hinterläuft und dir diese Anspielstation schafft, dann ist immer klar, was kommt. Dann sind das immer so eine Chipbälle dann aus der Halbposition in die 16er rein, wo du dann auch noch aufpassen musst, dass dein Stürmer nicht im Abseits steht. Ich verstehe nicht, warum wir nicht links, links, rechts, rechts und dann versuchen, über Doppelpässe oder über Dribblings zur Grundlinie zu kommen, weil dann umgehst du nämlich zum einen dieses Abseitsproblem, weil wenn du einen Ball von der Grundlinie reinflankst, kann dein Stürmer nicht im Abseits stehen. Ja. Und du bringst, finde ich, so die Stärken von Al Holmström besser ins Spiel. Also
Ja.
du musst ja nicht zwingend jeden Ball flanken. Du kannst ja gerne auch mal flache Bälle reinspielen. Aber ich finde, du musst Al Holmström als Mittelstürmer, so wie er spielt, auch nutzen. Und ich bleib dabei, das war schon unter Tietz so. Ich finde ihn verschenkt, wenn man ihn nicht klassisch sucht. Wie fiel denn zum Beispiel das zweite Tor von ihm gegen Fürth? Das fiel nach einer Flanke von der rechten Seite mit dem rechten Fuß. Und
Stimmt.
nicht nachdem jemand nach innen gezogen ist und dann versucht hat, da so ein bisschen so einen Ball rein zu chippen. Nee, da wurde eine Flanke einigermaßen scharf in den 16er geflankt und er konnte dann in diesen Ball laufen und konnte den entsprechend verarbeiten. Und das müssen wir in meiner Meinung viel häufiger machen.
Ja, und das
Wir
kannst
müssen
du ja
die
mit dem.
Stärken,
Ja. Nee, mach mal du zu Ende, sorry.
wir müssen die Stärken, die Al Holmström hat, müssen wir nutzen. Und in meinen Augen ist es zum einen sein Körper und seine Kopfballstärke, die er hat, weil ich finde schon, das siehst du auch. Wenn der in die Kopfballduelle geht, da haben die Abwehrspieler schon Respekt. Das sieht man. Weil die genau wissen, oh, der ist kantig, der ist hart im Zweikampf, der geht da richtig rein. Ja, das kann halt auch wehtun. So, und das wissen die Gegenspieler. Und wenn du das immer wieder machst und immer wieder auch suchst, du hast da Respekt vor. Und das nutzen wir viel zu selten, in meinen Augen. Viel zu selten. Al Holmström hing auch gegen Schalke deswegen in der Luft, viel in der Luft, weil eben einfach immer wieder dann geht's über die Außen in Richtung 16er, dann wird abgestoppt, weil man ja nicht zur Grundlinie geht, weil der schwache Fuß halt dann der entsprechende auf der Seite ist und dann wird abgestoppt und dann wird in die Mitte gezogen und dann kommt da so eine halb lachhaften Chipbälle da jedes Mal rein und keine vernünftigen Flanken.
Ja, das könntest du aber mit dem vorhandenen Personal ja trotzdem machen. Dann müsstest du ja Grieb und Artig eigentlich nur tauschen, ja? So. Also,
Ja.
seitenmäßig, oder?
Ja, natürlich.
Ja.
Oder ohne deine Außenspieler müssten eben mehr hinterlaufen. Und ich persönlich finde eben auch, und das, ich will ihn da jetzt nicht schlecht reden oder was auch immer, aber ich persönlich finde, ich würde auf der rechten Seite gerne mal einen Philipp Herrscher von Anfang an sehen,
Ja.
anstelle auf der linken Seite einen Neuenberger. Weil ich finde schon, Herrscher, auch in den Spielen, wo er reinkam jetzt, er hat immer was, ich finde schon, er hat immer irgendwie wenigstens ein bisschen Schwung reingebracht.
Ja. Ja,
Und
und aktuell kriegt er eigentlich gar keine Spielzeit, ne? Ich glaube, gegen
gegen
Schalke.
Schalke 6 Minuten, glaube ich.
Ach doch, ist dann eingewechselt worden. Okay.
Ja, aber auch erst kurz vor Schluss, aber da verstehe
Warte.
ich halt auch nicht.
87. Ja,
Ja,
stimmt. Ja.
also gerade Herrscher zum Beispiel ist ja auch so ein Spieler, der ja diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese einfachen Dinge auch macht. Wenn man einen Doppelpass sehe ich zum Beispiel auch, haben wir am Anfang der Saison auch nicht oft, aber öfter als jetzt. Ich sehe von unserer Mannschaft im Mittelfeld nie mal einen Doppelpass. Nie. Und
Na.
wir werden teilweise so einfach überspielt mit einfachsten Doppelpässen. Ja. Und das sind so Dinge, das fehlt halt in meinen Augen auch so ein bisschen. Und dadurch tun wir uns auch so schwer, weil natürlich die Gegner sich auch darauf einstellen. Die wissen ganz genau, Und ich glaube, das erwartet uns auch beim KSC. Die wissen ganz genau, Ried, wenn der über links, über rechts kommt, der hat den linken Fuß, der ist stark, da müssen wir drauf aufpassen. Also stellen wir den entsprechend so zu, auch im Raum dann nachher, dass wir diesen Weg zum Tor für ihn halt abschneiden. Nach außen kann er ruhig runtergehen, macht er sowieso nicht. Das war gegen Schalke und gegen Bielefeld auch so. Er ist ja immer ins Dribbling gegangen und hat dann von 10 Versuchen 9 Mal den Ball verloren.
Ja, ist ein bisschen ausgeguckt tatsächlich vielleicht, ja, das stimmt. Ja, genau. Naja, okay, dann gucken, lassen wir mal gucken, wie wir aufstellen würden. Ich habe nämlich auch auf der Rechtsverteidigerposition noch ein Fragezeichen so, weil das war ja jetzt Mathiesens Rolle so ein bisschen, wenn ich das richtig gesehen habe, im letzten Spiel. Weiß ich nicht, ob das sozusagen eine Dauerlösung sein kann. Aber wir gehen mal davon aus, dass Reimann im Tor steht. So, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn Fiedler sozusagen ernst macht und sagt, dass das jetzt das Korsett ist, dass dann wahrscheinlich Hugonet und Geschwill die Innenverteidigung bilden würden. So, wobei Geschwill ist ja, glaube ich, verletzungsbedingt jetzt ausgewechselt worden, aber hat jetzt bei Transfermarkt habe ich jetzt nicht gesehen, dass er ausgefallen wäre oder so, aber dann wäre das die Innenverteidiger. So. Und dann hast du Musonda wahrscheinlich auf links und dann hast du auf rechts eine Vakanz. So. Und ich meine, Djokovic hat es okay gemacht, fand ich jetzt, aber da sieht Fiedler ja jetzt offensichtlich Mathiesen. Weiß ich nicht. Wollen wir da wen anders nominieren? Aber dann
Also
wäre Mathiesen sozusagen
ich
raus.
würde gerne mal Hjalčar von Anfang an sehen auf der
Also
rechten Seite.
Rechtsverteidiger tatsächlich, ja? Hinten rechts.
Ja.
Okay, dann machen wir das so. Steht jetzt hier drin. So, dann die zwei davor, wahrscheinlich
Tief
Finn.
Hürlein. Mathiesen und Finnair, ja.
Ja, okay. Hürlein und Mathiesen, okay. Und dann ist aber Ulrich, rotiert Ulrich raus, ne? Weil dann hätte ich nämlich hier noch im Angebot Neuenberger, Artig und Grieb und Alholmström im Sturm.
Nee.
Nee?
Nee.
Dann sag.
Also sehe ich anders. Also ich würd gerne mal sehen, weil Ulrich ja auch so ein kleiner Dribbelzwerg ist. Ich würde es gerne mal ganz anders sehen. Ich würde gerne mal Grieb links, Artig zentral und Ulrich rechts.
Okay. Ja, warum nicht? Dann hat Neuenberger
Von
Pause.
mir, von mir aus, von mir aus auch gerne sehr, sehr frei. Also, dass alle drei permanent auch die Position tauschen. Sehr gerne. Aber ich würde gerne mal sehen, dass wir dann, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir dann mal auch mal zur Grundlinie durchgehen wollen können, dass dann ein Linksfuß auf der linken Seite steht und ein Rechtsfuß auf der rechten Seite. Weil ich finde schon, dass auch Grieb, wenn man sich mal die Bälle, die er flankt, anguckt, das ist eine gute Technik, die er da hat. Und ich glaube schon, dass ein Alholmström, wenn der mal von links Flanken schlägt, die sich vom Tor wegdrehen und nicht zum Tor hindrehen, dass ein Holmström davon auch profitieren könnte.
Durchaus, ja. Ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber ich fand Neuenberger gegen Schalke sozusagen eigentlich auch ein bisschen verschenkt, weil er sozusagen kaum in diese Tiefenläufe kam. So, was ja eigentlich seine große Stärke ist, ne, mit der Geschwindigkeit. Aber vielleicht habe ich das auch einfach falsch gesehen, weiß ich nicht. Ist dir das aufgefallen?
Aber auch, nee, tatsächlich nicht. Aber auch Nollenberger ist ja so ein Typ Spieler, der sich den Ball im Zweifel eher auch immer auf den rechten Fuß legt, dann auf der linken Seite und nicht auf dem linken Fuß bleibt.
Das stimmt. Das stimmt.
Und das ist also auf der linken Seite gehen wir so gut wie gar nicht zur Grundlinie runter. Zumindest gefühlt nicht. Ich nehme es ihm jetzt nicht so wahr. Rechts würde sich das, glaube ich, ändern, wenn du dann jemanden wie Herrscher mit auf der Seite hast, weil mit dem kannst du auch mal doppelt, der spielt auch mal Doppelpässe. Und wenn du dann auf links jemanden wie Musonda hast, der dann auf der linken Seite dann der ist halt auch eigentlich Rechtsfuß, aber der hat ja einen guten linken Fuß. Der könnte das also in meiner Meinung auch gut spielen. Und ich glaube schon, dass davon, das wird, also ich würde es gerne mal sehen. Wie gesagt, von mir aus Griebartig, Ulrich, gerne immer auch immer in Bewegung, immer flexibel die Position wechseln, kein Problem. Aber grundsätzlich würde ich gerne mal sehen, dass wir einfach auch mal öfter zur Grundlinie durchgehen.
Ja, und das
Und
hätte auf jeden Fall was.
einfach mal Grundlinie ausflanken und nicht immer diese ja, diese Lullibälle, sorry, das ist da, wo wie die, wo du so ein bisschen drunter hebst und dann Ball und dann so diese Chipbälle, die null Tempo haben. Du brauchst da auch mal Bälle, wo ein Stürmer einfach auch mal reinlaufen kann. Ja, mit 3, 4 Schritte Anlauf, hochspringen und dann in den Ball rein und dann köpfen. Das ist doch viel besser als diese Chipbälle, die er dann noch ein Stück weit erlaufen muss, weil er mit dem Ball mitlaufen muss. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja, klar.
Und kriegst du da auch gar keinen Druck hinter, aber in Bälle, die halt so ein bisschen auf dich zufliegen, wo du rein, dann kriegst du viel mehr Druck dahinter auch als Stürmer. Bestes Beispiel, guck dir mal, wenn du Bock und Zeit hast, Guck dir mal die Highlights an von Kaiserslautern gegen Münster. Da macht ein Petaya an zum Beispiel von seinen drei Toren zwei Kopfballtore und das vierte Tor, was fällt auch per Kopf. Und alles durch Flanken von rechts mit rechts und von links mit links. Und nicht diese komischen Chipbälle, sondern richtige Flanken.
Ja.
Und dann klingelt es da regelmäßig.
Gut.
Wir haben natürlich auch einen sehr kopfballstarken Stürmer, muss man eben auch sagen. Aber
Genau.
da sieht man ja, dass es gehen kann.
Ja,
Und bei uns sind
verstanden.
das immer so diese, oh, hier, komm, oh, machen wir mal ein bisschen chippy chippy. Ja? So, nee, haut die Dinger mit Schwung rein und gibt dem Stürmer die Chance, mit Tempo in diese Bälle reinzulaufen.
Genau, hoffen wir mal, dass das passiert und dass da halt ein, zwei Tore fallen. Wie geht's denn aus?
Ja, du, also mein Kopf sagt mir, dass wir in Karlsruhe wahrscheinlich so richtig wieder auf die Fresse kriegen, aber
Okay.
ich hoffe da wirklich inständig. Sieg würde ich jetzt, tue ich mich schwer nach den letzten zwei Spielen. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf ein 2-2.
Okay, ich nehme ein 1-1 mit. Also ich ja, bin wie gesagt, ach nee, du warst ja 2-2. So, bin ja mit dem Punkt auf jeden Fall auch zufrieden. Hätten wir ja dann beide. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich schließe mich auf jeden Fall der KI-Meinung an. Das ist Samstag 13 Uhr. Dann sind wir so gegen 15 Uhr. Warte mal.
15 Uhr sind wir schlauer.
Ja, sind wir sehr viel schlauer. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie wir dann hier nächste Woche sitzen und uns alle angucken. Ich hoffe, dass ich das Spiel überhaupt sehen kann. Es kann sehr, sehr gut sein, dass ich da auf einer Autobahn unterwegs bin. Muss man mal gucken. Aber wird sich schon machen lassen. Aber ich habe ja jetzt von dir erfahren vorhin, wie ich tatsächlich Sachen auch im Real Life gucken kann. Das muss ich mir dann bloß noch schießen, aber das werde ich tun, weil das erleichtert etliches und mich das total nervt, seitdem wir in der zweiten Liga sind, dass ich da diese Option nicht mehr habe.
Naja, doch,
Gut.
bei dem einen geht's.
Genau.
Und es ist legal.
Ja. Gut.
Das war mir jetzt auch wichtig, das zu sagen. Ja.
Ja, genau. So, das wäre Karlsruhe besprochen, würde ich sagen. Machen wir einen Haken dran und hoffen das Beste sozusagen und schauen nochmal so ein bisschen auf Sonstiges. Da ist ein Thema, das hast du auch im Discord schon geteilt über einen Kicker-Beitrag. Ich werde es jetzt hier mit dem Korrektivtext nochmal verlinken.
Ja, du warst natürlich wieder noch ein Tick vorbildlicher und hast den Artikel von denen, die es recherchiert haben, genommen.
Ja, ich muss kann aber zu meiner sagen Verteidigung auch sagen, ich krieg den Newsletter von denen. Also
Achso,
ich bin ja da
alles klar,
Unterstützer
okay.
und krieg da jeden Tag einen Newsletter, den ich sehr, sehr gut finde, den ich auch empfehlen kann, den Korrektiv Spotlight. Also kann man gut lesen, kriegt man auch einen guten Nachrichtenüberblick insgesamt nochmal, das ist gut gemacht. Und da wurde mir das heute sozusagen brühwarm in den Posteingang gespült so. Also, worum geht's? Korrektiv und Elf Freunde haben eine große Recherche veröffentlicht. Elf Freunde hat das jetzt auch auf dem Cover. Da geht es um Missbrauch im Fußball. Der Text, den ich euch auch in die Shownotes packen werde, von Korrektiv heißt Verdrängt, Vergessen, Verschwiegen. Der deutsche Fußball hat ein Missbrauchsproblem und alles das, was da drin steht, ist übel. Also gerade, also ich meine, ich spreche da natürlich auch immer sozusagen mit dem Vaterhut, den ich mir da aufsetzen kann. Und ja, weiß ich nicht. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Wir haben ja das Problem beim FCM auch gehabt, ne? Also die Geschichte habt ihr ja alle auch mitbekommen, dass es da offenbar im Jugendbereich einen Trainer gegeben hat, gegen den jetzt auch ermittelt wird. Und so. Und ist ein wahnsinnig langer Text. Ich werde den jetzt nicht komplett hier ausführen, aber ein paar sehr, sehr interessante, auch schwierige Sachverhalte, die da drin geschildert werden, auch üble Dinge, die da so passieren. Und was mir da vor allem so hängen geblieben ist, ist sozusagen das Problem, dass irgendwie der DFB da gar nicht so richtig was tun kann. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Genau, ich zitiere mal hier aus dem Text, die gesetzlichen Rahmenbedingungen machen es derzeit nahezu unmöglich, Warnhinweise weiterzugeben. Das ist ein Grund, warum manche Täter über Jahre hinweg für unterschiedliche Vereine tätig sein konnten und an mehreren Stationen übergriffig wurden. Der DFB erfährt Namen über Vereine oder Landesverbände in der Regel nur, wenn ein berechtigtes Interesse besteht, etwa bei der Entziehung einer Trainerlizenz. Doch selbst in solchen Fällen darf der Verband keine anderen Vereine warnen. Und da gibt es hier eine Person vom DFB, die dann zitiert wird, der Datenschutz wird de facto zum Täterschutz und erschwert den Opferschutz gravierend. Finster, also ganz, ganz gruselige Nummer. Dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Vielleicht hast du da auch noch ein, zwei Sätze zu. Also mir macht das Thema, also weiß ich nicht, bereitet es wirklich körperliches Unbehagen, wenn ich darüber nachdenke, was da offensichtlich zum Teil stattfindet. Ich werde den Text verlinken, er ist relativ lang. Korrektiv macht er ja immer so lange Texte, aber wenn er Zeit und Muße hat, lest euch das gerne mal durch. Ist, glaube ich, wichtig, sich mit den Themen an der Stelle zu beschäftigen, auch wenn es relativ harter Tobak ist. Hast du noch einen Take dazu oder ja, irgendwas, was dir dann noch wichtig ist zu der Thematik? Ich finde es total schwer, das zu
Nee.
besprechen, weil ich das irgendwie wirklich, weiß ich nicht. Also ich finde es wichtig, ich finde es einen wichtigen Text, aber oh, das ist ein Thema, weiß ich nicht. Schwierig.
Ja, es ist grundsätzlich finde ich es halt interessant. Also was ist jetzt interessant? Nee, interessant ist es nicht, aber grundsätzlich ist es schon faszinierend zu sehen, dass überall da, wo es gewisse Machtstrukturen gibt,
Genau.
sowas halt dann doch auch häufig passiert. Ich will nicht wissen, wie hoch da die Dunkelziffer ist.
Ja.
Das hat sich ja auch alles rausgestellt. Das ist, ich weiß jetzt deswegen auch, weil ich da vor kurzem erst wieder einen sehr, sehr guten Film gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Spotlight. Das ist ja die, Spotlight ist ja die Investigativabteilung vom Boston Globe. Und die haben ja damals, Anfang der 2000er, haben die ja damals diesen Missbrauchsskandal in der Kirche aufgedeckt,
Aha, okay.
der da riesengroß durch die Medien dann ging. Und weil ich das, also wenn du solche gewissen Machtstrukturen eben wie zum Beispiel Kirche, dann gab es ja diese Thematiken auch jetzt in diesen, wie heißen die, Knabenchore, wo das halt häufig passiert, was dann so rauskam nach und nach in den letzten Jahren.
Ja, genau.
Dann jetzt auch die Geschichten im Turnersportbund, die da gelaufen sind, wo da jetzt ein paar Frauen ausgesagt haben, was da passiert ist. Dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt auf Netflix gibt es eine, in Anführungsstrichen, spannende Doku, die heißt Athletin A.
Nee, kenne ich nicht, aber ich hörte davon. Ja.
Da geht's auch um Missbrauch im Turnsport in den USA. Da haben dann irgendwann auch ein paar junge Frauen ausgesagt, weil sie einfach nicht mehr ausgehalten haben. Und da kamen dann auch Sachen ans Licht, meine Fresse. Also es ist halt schon krass, dass Menschen, egal jetzt, wo, ob das jetzt hier im Fußball ist oder was auch immer, wenn es dann solche Macht- und Hierarchiestrukturen gibt, dass die dann auch in dieser Art und Weise so ausgenutzt werden. Also ich finde das, ja, wie du schon gesagt hast, das ist furchtbar.
Ja, und
Ich meine,
vor allem diese Strategien sind ja so pervers. Das wird in dem Text auch nochmal so ein bisschen geschildert, wie die Leute ja wirklich, also wie das ja so, also dieses Grooming, ne? Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt, aber wo dann sozusagen die Übergriffigkeiten so ganz sanft, sachter erst anfangen und dann halt immer beständiger werden, aber dann so ganz normal werden, ne? Also dass dann irgendwie, also dass dann irgendein Trainer macht dann erst eine, kommentiert irgendwie erst den Körper von einer Athletin und dann geht's um hier, ich massiere dich mal, so und so Sachen irgendwie, weißt du? Und dann wird das halt irgendwie immer gruseliger. Und ich meine, wir reden hier von Personen, von Minderjährigen so, also da sind Beispiele im Text von irgendwelchen 10-Jährigen und so. Wie gesagt, ich will da nicht ins Detail gehen, also wenn ihr die Kraft dazu habt, lest euch das bitte selber durch, die halt auch gar nicht wissen, was da passiert, ne? So, also die sozusagen da in eine Situation kommen und gebracht werden, die halt einfach furchtbar ist. Und wenn du dann vor allem nochmal guckst, das ist jetzt ein bisschen eine sehr, sehr schräge Debatte, die ich auch gar nicht aufmachen will, aber was mich dann halt auch bewegt hat, ne? Also dann gibt es eine interaktive Karte in diesem Text, da kann man dann gucken, was sozusagen, also da auch schon gerichtlich bearbeitet worden ist und so weiter. Und wenn man sich das Strafmaß anguckt, ja, also sorry, aber da gibt es dann irgendwelche Menschen, die werden dann, warte mal, jetzt finde ich das natürlich auf die Schnelle nicht. Keine Ahnung, die kriegen dann 4 Jahre und 3 Monate oder so und haben aber das Leben von Menschen zerstört, faktisch. Weißt du? Also so, weil das seelische Leid, was dann da auch zurückbleibt und so weiter, das ist ja, also wenn es richtig dumm läuft, einfach unermesslich und begleitet die Person wirklich ihr Leben lang. So, also das hat mich dann an der Stelle auch nochmal bewegt, so, wo ich so dachte, puh, also Kackstrukturen einfach, ja, die das eben, ja, wie du eben sagst, ne, die das tatsächlich eben auch ermöglichen. Dann hast du, glaube ich, gerade auch, also wenn es dann auch um Athletinnen geht, ne, dann auch nochmal, oder Sportlerinnen, dann auch nochmal das Problem, naja, dass man ja dann eher tendenziell eher den männlichen Personen dann geglaubt wird und nicht denjenigen, die da halt eben Leid erfahren haben und so weiter oder so Täter-Opfer-Umkehren passieren. Also es ist alles ein ganz, ganz schwieriger Komplex, den der Text aber sehr, sehr gut auffächert. So. Und insofern würde ich da sehr dran, also sehr dazu raten, den mal zu lesen. Und sich vielleicht, auch wenn ich für die 11 Freunde sehr ungern Werbung mache, aber auch das Heft, das neue 11 Freunde Heft mal anzuschauen. Da gibt es das, wie gesagt, auch als Titel und sicherlich auch untersetzt mit sehr, sehr vielen guten Texten. So,
Ja,
ich
vor
habe
allem,
aber.
das ist ja das eine, ja. Was
Ja.
ich dann aber auch krass finde, also, warte, wo ist es hier? Es geht aber auch um andere Gewaltformen, rassistische, antisemitische und homofeindliche Äußerungen, Ohrfeigen, Schläge, Bodyshaming, Essensentzug, schweres Mobbing, andere Erniedrigungen, die psychisches Leid oder in
Genau.
zahlreichen Fällen auch körperliche Schmerzen zur Folge haben. Also, es ist halt Wahnsinn, ja. Also, da geht es darum, dass Kinder zum Sport gehen, weil sie Spaß dran haben wollen, ja,
Genau.
weil sie sich bewegen wollen, weil sie Sport machen wollen. Und dann versaust du denen das Leben, weil du einfach ein Vollidiot bist. Also,
Ja.
das ist, boah.
Ja, und das
Also.
und da ist es eben auch so, finde ich schön, dass du da gerade nicht gegendert hast, weil auch da kann man festhalten, faktisch, statistisch, wir reden hier von, also weit, weit, weit überwiegend von Männern, die diese Scheiße machen. So. Und eben nicht weit überwiegend von irgendwie, also gibt's auch, ne, so im Eishockey oder im Eiskunstlauf und so, im Turnen, alles so gibt's auch sehr, sehr problematische Trainerinnen durchaus, aber so der weit, weit, weit überwiegende Teil der Leute, die diese ganzen Übergriffigkeiten da zu verantworten haben, sind eben einfach auch Männer. Ja, also auch das gehört zur Wahrheit dazu. So.
Und
Ja.
vor allem von 400, von knapp 500 Personen, die sie befragt haben, ja, finde ich halt hier auch krass. Mehr als 100 Personen gaben an, dass sie ihre ersten Gewalterfahrungen bereits im Kinderfußball, in Klammern 6 bis 10 Jahre, erlebt
Ja,
haben.
also sorry, aber
Überleg, überlege dir das mal.
was läuft denn da falsch, ja?
Das
Also,
ist also Wahnsinn.
naja. Puh, belassen wir es dabei. Wie gesagt, härterer Tobak und der Text sehr zu empfehlen. Ich habe aber jetzt noch eine Frage, so also zum Abschluss. Und da bist du 100 pro sprechfähig. Erklär mir mal bitte diese
Oh,
Baumgart,
Gottes Willen.
erklär mir mal bitte diese Baumgart-Nummer. Also hier ist, was ich mitbekommen habe. Es gab offenbar
Das ist
eine rote Karte gegen Steffen
der Typ,
Baumgart.
ey. Wahnsinn.
Und es gab wohl einen Mittelfinger, den er gezeigt hat, irgendwem. Und dann gab
Ja.
es irgendwas Obskures in Richtung, naja, Schiedsrichter hat den Mittelfinger wohl nicht gesehen und Sportgericht hat dann entschieden, nachdem es Ermittlungen aufgenommen hat, dass das ja, also dass der Mittelfinger jetzt nicht gegen irgendeine Person gerichtet war, sondern irgendwie allgemein irgendwie irgendwo. Und dann kriegt er ein Spielsperre. So. Und dann habe ich,
Als Wiederholungstäter,
ja, und dann habe ich
muss man auch dazu
quergelesen
sagen.
im Discord noch, als Tino, glaube ich, so meinte, schöne Grüße auch. Naja, also wenn das sozusagen dann das Strafmaß ist, dann muss man sich über bestimmtes Verhalten auch auf Amateurplätzen und so weiter dann nicht mehr wundern, so, ja. Aber erklär mir mal, was da, also nehme ich mal irgendwie mit. Das sind so die, das sind so sozusagen die Bröckchen, die ich da aufgenommen habe, aber wahrscheinlich ist das Gesamtbild nochmal
Ja,
ein anderes.
der Baumgart hat ja Geld bekommen, glaube ich, weil er einen Ball weggeschlagen hat und hat dann eben diese, dann kam eben seine Aussetzer da und dann gab es Rot. So, und dann ist er
Ja.
mit Rot vom Platz geflogen. Und daraufhin gab es ja dann das, und dann kam halt diese ganze Mittelfingernummer und was, also, und deswegen diese Sperre. So. Weil er eben rot gesehen hat als Dingens, wie heißt's?
Trainer.
Trainer. Ja, genau. Trainer, ja.
Ja.
Jetzt hatte ich Wortfindungsstörungen, genau.
Das macht nichts.
Und was ich an der ganzen Nummer halt so schlimm finde, also wirklich schlimm finde, ich meine, er ist ja grundsätzlich sowieso ein streitbarer Charakter und ich mag ihn so als Typen eigentlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Äußerung, ich zitiere jetzt mal, tut mir leid oder eigentlich auch nicht, weil ich meine Emotionen nicht zurückhalten werde, sondern wir müssen damit leben. Und
Ja,
da
finde ich
fällt mir immer wieder Und da
schwierig.
fällt mir immer wieder ein Spruch von Howard Webb ein, seines Zeichens ja ehemaliger englischer Schiedsrichter. Und ich glaube, gut, jetzt hier nichts zur Sache, ist auch viel Gossip. Er ist auch mit einer bekannten Schiedsrichterin, mir fällt der Name gerade nicht ein, aus Deutschland verheiratet.
Bibiana Steinhaus.
Genau, den Gossip auch noch reingebracht hier heute.
Ja, ich helfe gern.
Danke. Du kennst dich doch gut aus, muss ich
Ja,
sagen.
ne?
Beeindruckt.
Das sind die Themen, das sind die Themen, zu denen ich sprechfähig bin. Genau, super. Schlimm.
So. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Howard Webb hat es da auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich, ich glaube, vor 2 Jahren oder so mal gesagt, als es diese Debatte gab, als die gelbe Karte eingeführt wurde wegen Trainern, die halt viel meckern und so, hat Howard Webb einen sehr, sehr interessanten oder einen sehr, sehr für mich absolut tragenden Satz in der ganzen Debatte gesagt. Wir haben zu lange schlechtes Benehmen mit Emotionen begründet.
Ja, hat er recht mit. Ja.
Und da hat er vollkommen recht mit. Dieses ganze Rumgeaffe von Trainern, auch von Spielern, das geht mir so gegen den Strich. Das kotzt mich so an. Jede Entscheidung wird kommentiert. Man muss sich zu jedem Scheiß, muss man sich sonst wie, in dem Fall ja, siehst, also wirklich auch bescheuert verhalten. Und dann tut sich aber auch der DFB einen riesengroßen Gefallen, indem er dann sagt, ja, Baumi, komm, war doch nicht so schlimm. wirst ein Spiel sperren.
Ja,
Also
genau.
Entschuldigung, der muss alleine für die Äußerung, die es da hinterher gab, muss der mindestens 6 Spiele kriegen.
Ja, und vor allem ist das ja auch eine
Was?
Bananenäußerung. So, also ich meine, der kann doch emotional
Ja,
sein, er hat da gar
natürlich.
kein Problem mit, aber wenn er
Ja,
dann eine
klar.
Grenze überschreitet, dann hat er sich dafür gefälligst zu entschuldigen. Ich meine, das bringen wir unseren Kindern auch bei, mit allem drum und dran, so, weißt du, dass man halt
Das
für die Fehler, die man macht, dann
genau das,
irgendwie
was
gerade
Hautop
steht.
gesagt hat. Das
So.
ist ja genau das, was Hautop gesagt hat.
Genau.
Er
Ja.
setzt dort einfach Assi-Verhalten, sorry, für mich ist es Assi-Verhalten, setzt er gleich mit Emotionen. Nein. Nein. Das sind keine Emotionen, das ist Assi-Verhalten. Punkt. Das
Ja,
ist
ne.
einfach Assi-Verhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Und
Welcher?
das muss auch entsprechend sanktioniert werden. Also, ich glaube, Werner Lorand, der sitzt gerade im Himmel und lacht sich gerade kaputt. Ganz
Okay,
ehrlich.
wie kommst du jetzt auf Werner
Also,
Lorand?
weil Werner Lorand auch ein Trainer war, der sich sehr, sehr häufig über Schiedsrichter aufgeregt hat und viele, viele Strafen bekommen hat.
Ach so, okay. Ja. Ja. Welcher Trainer war das denn? War da auch irgendeiner aus der ersten oder zweiten Liga neulich? Der auch immer über das Thema Vorbildfunktion und Wirkung und so weiter gesprochen hat.
Schuster.
Schuster, ne? Der Freiburger Trainer, ja, ganz
Das
genau.
war im
So.
Zusammenhang mit dieser Handshake-Dialog-Geschichte.
Genau, stimmt.
Da hat der
Ja.
Schuster, nachdem quasi Jörg da so eine Stammtischäußerung hat fallen lassen, hat der Schuster das auch mal ein bisschen differenzierter betrachtet. Und das ist genau das. Was für ein Zeichen sendest du jetzt auch als DFB mit dieser Strafe in den Amateurfußball?
Naja, also das ist die eine Frage und die andere Frage ist eben, welches Zeichen möchte Steffen Baumgart eigentlich sozusagen an Leute
Genau,
senden,
das
die,
sind die. Ja.
weiß ich nicht, gern zur Union gehen oder so und sich also irgendwo dann auch sagen, ja was denn, wenn der Baumgart das machen kann, dann kann ich mir jetzt hier auch alles erlauben. So, das geht, das finde ich kacke. So, und
Ja, aber auch.
gerade so Leute in so einer exponierten Stellung, gerade in Zeiten wie denen, in denen wir jetzt leben, so, weiß ich nicht, könnten da auch ein bisschen besonderer und reflektierter irgendwie zu Werke gehen, finde ich so. Aber gut, vielleicht
Aber
verlange ich ja schon
könnten.
wieder zu viel.
Nee, aber könnten, aber ja, nee, absolut, sehe ich genauso. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, ich bin der Meinung, dass auch wir Stadiongänger dazu was beitragen können.
Inwiefern?
Ja, bestes Beispiel: gelb-rote Karte, Neuenberger gegen Fürth.
Ja.
Wo jeder, der einigermaßen in der Nähe war, also mir haben Leute, die auf der Nord stehen, gesagt, du hast sofort gesehen, das war eine Schwalbe. Wenn aber dann die Reaktion des Stadions ist, Schweine-DFB zu brüllen, anstatt hier vielleicht auch mal dem eigenen Spieler klarzumachen, pass mal auf, mein Freund, den Scheiß kannst du lassen. So wie das in England ja jahrelang Usus war.
Ja,
Da
genau,
gibt es, da
stimmt.
gibt es, die, da gab es zu diesem Zeitpunkt, wo die Fans dann auch gnadenlos ihre eigenen Spieler ausgepfiffen haben, weil sie so eine Scheiße gemacht haben. Das gab es da nicht. Und vielleicht ist es auch ein Punkt, wo auch das Stadion dann in dem Moment mal überlegen sollte, ist es hier vielleicht auch mal angemessen, vielleicht dem eigenen Spieler auch mal zu zeigen, pass mal auf, du schwächst hier gerade deine eigene Mannschaft. Geht's eigentlich noch? Nee.
Ja.
Stattdessen wird der Schiedsrichter bzw. wird Schweine-DFB gegrölt.
Ja, na
Und
und das
da
war ja.
sollten auch wir Fans vielleicht uns mal ein bisschen hinterfragen an der Stelle und vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass es dann eben vielleicht auch mal besser wäre, dann noch mal die Spieler auch mal oder die Beteiligten, auch hier auch Baumgart, genau das Gleiche, den hätte ich als, weiß ich nicht, also keine Ahnung, wenn ich mich als Trainer so präsentiere, ich hätte den schon angebrüllt dann, wenn ich da irgendwo in der Nähe gestanden oder gesessen hätte.
Na.
Was soll die Scheiße eigentlich? Also, aber solange das eben so ist, solange dann auch so ein Scheißverhalten von Spielern, Trainern, keine Ahnung was, dann aber auch von uns Fans dahingehend noch belohnt wird, indem wir dann auch das Ganze noch ein bisschen verstärken, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
Ja, und
Also.
vor allem gilt das dann für Leute, die sozusagen maximal weit weg vom Geschehen sitzen. Also ich finde, es ist schon immer noch mal was anderes, wenn du es sozusagen direkt live vor dir siehst und dann vielleicht zu einer anderen Einschätzung kommst, okay. Aber, oder halt, weiß ich nicht, aber wenn ich sozusagen ganz an der anderen Seite des Stadions stehe und dann möglicherweise noch 24 Fahnen vor mir habe, wäre es dann ein bisschen schwierig, auch mit einer Einschätzung, so, weißt du? Und dann könnte man vielleicht den Gedanken denken, so, ich habe es nicht genau gesehen, Schiedsrichter hat es jetzt entschieden. Ich halte mich jetzt mal zurück, aber gegen Fürth, das fand ich ja ganz interessant. Da war ja dann wirklich, also war ja richtig Ballett und dann war ja, und das verstärkt sich ja dann, ne? Also wenn dann sozusagen, wenn du dich auf den Schiedsrichter einmal eingeschossen hast, dann ist das ja bei jedem Pfiff, den er dann gegen deine Mannschaft macht, ist ja der größte Sack, so, weißt du? Also, genau, ja. Nee, stimmt schon. Also da können wir auch besonder werden, da hast du recht. Das stimmt.
Ja, wie gesagt, in England war es ja wirklich phasenweise so. Jetzt wollen wir sagen, England, ja, aber in solchen Sachen ist es einfach so. Ich habe ja nur dadurch, dass ich mir da was mir da was abonniert habe, wo ich jetzt auch mal öfter mal auch Premier League sehe und mir da auch das ein oder andere Spiel mal angucke. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dass der Fußball, den man dort sieht, obwohl da so viel Geld im Spiel ist in England, der Fußball, der auf dem Rasen passiert, der ist ehrlicher.
Ja, das finde ich auch.
Der ist dahingehend ehrlicher, dass es eben nicht übertrieben gibt es auch, ja, aber nicht so, aber lange nicht so übertrieben bei uns. Kaum oder wenig Schauspieleinlagen. Also selbst da passieren Dinge, da würde in einem deutschen Stadion der Spieler, würdest du denken, der ist tot.
Ja,
Da
genau.
stehen die auf, schütteln sich kurz und spielen weiter. Ich bin da ist auch vieles nicht richtig. Ja, da gibt es teilweise auch Sachen, da werden Fouls gespielt, da gibt es nicht mal Geld, wo ich mir denke, boah, das war aber schon fast rot. Muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich ist dieser Fußball dort, der da auf dem Rasen gespielt wird, also wenn man mal, ja viele, die sagen, oh nee, mir ist die Schallatmosphäre wichtiger. Ich betrachte jetzt mal nur den Fußball und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich da in England in den Stadien sehe, also jetzt nicht im Stadion, sondern vor dem Fernseher, ich finde einfach, dass was da auf dem Rasen passiert, ist ehrlicher.
Ja, und auch das Publikum ist anders. Also ich habe ja oder reagiert halt vielfach anders, ne? Ich habe ja in England schon durchaus ein paar Spiele sehen dürfen, zu mehreren Gelegenheiten. Und man könnte, also das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da jetzt hatte, vielleicht so 6, 7, 8 Spiele oder so. Kleiner Ausschnitt, aber also ich könnte zumindest auf dieser Basis die Arbeitshypothese vertreten, dass das Publikum vielleicht auch ein Stückchen sachkundiger noch ist, so und auch regelfester und so. Also du hast da, das ist eine andere. Die meckern auch, ne, über einen Fehlpass und so, aber das
Ja.
ist eine andere Diskussion, wenn es dann eine Entscheidung gibt oder so. Also klar wird dann auch der Schiedsrichter durchaus auch mal angepöbelt, aber das ist schon richtig, das ist anders als bei uns. So zumindest von meinen Beobachtungen so ein bisschen, aber ja, genau. Ja. Aber ehrlich trifft es ganz gut, das ist eine ganz gute Beschreibung, da könnte ich auch mitgehen, ja, genau. Okay, alles klar. Also ist das sozusagen das Problem mit Baumi, der ja dann irgendwo merkwürdig abgebogen ist und auch der Meinung ist, hier, ich muss nichts ändern, ich kann einfach scheiße sein und mich bekloppt benehmen.
Das ist schon Wahnsinn. Also,
Und ihr müsst halt alle
ey.
damit leben, weil damit müssen wir jetzt leben. Das ist dann halt so. So, weißt
Ja,
du?
klar, kann er ja.
Geil, naja, gut.
Ich versuche das jetzt auch mal in meinem beruflichen Kontext einfach mal Leuten den Mittelfinger zu zeigen. Mal gucken,
Mach das
wie lange
nicht, du
das
musst eine
gut
Familie
geht.
ernähren.
Mal gucken, wie lange das gut geht.
Genau. Ja.
Ja.
Okay.
Ich hätte noch was
Na, los.
und sonstiges, weil, also das hat mir. Das ist also mal was Lustiges, ja, weil das hat mir wieder gezeigt, wie bekloppt und abgehoben dann doch so im Gesamten der Fußballprofi, der Profifußball ist. So rum, jetzt habe ich es. Es war ja jetzt wieder diese durchaus fragwürdige Auszeichnung Ballon d'Or. Ne?
Ja, war ich ganz überrascht, dass Usman Dembélé das gewonnen hat.
Ja, pass auf.
Ich habe
Pass
den
auf.
aus dem Blick verloren, so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja,
So.
der ist ja unter anderem Champions League mit dem PSG gewonnen und
Ach
hat
so.
im Champions League Finale auch eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt.
Okay.
Ja, genau, ist ja nur Dembélé hat ja gewonnen und da ist ja ein gewisser Lamine Yamal, seines
Ja.
Zeichens spanisches Wundertalent.
Ja, aber geiler Spieler auch tatsächlich.
Ja,
Kenne ich.
brauchen wir nicht drüber reden. Ist ja dort Zweiter geworden.
Ja.
Und ich zitiere jetzt einfach mal seinen Vater. Also daran siehst du halt einfach wirklich. Wie, also was das inzwischen ist. Das ist ja nun eine Auszeichnung, sag ich mal, die ist ja durchaus umstritten. Ja. Und weil kurioserweise, bis auf 3 oder 4 Ausnahmen, gewinnen diese Auszeichnung ja wirklich nur Offensivspieler. Das ist wirklich spannend. Selten mal ein Defensivspieler, der auch gute Leistung bringt. Das kommt sehr, sehr selten vor. Also jetzt pass auf. Lamine Yamals Papa hat sich hingestellt und hat nach der Wahl, wo sein 18-jähriger Sohn 18 Jahre, dort Zweiter geworden ist, der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann.
Ja, geht's
Also,
vielleicht noch eine Nummer größer?
geht's denn noch abgehobener?
Ja, okay.
Der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann, wenn ein 18-jähriger Bengel, der zugegebenermaßen verdammt gut Fußball spielen kann, bei einer Wahl zum Weltfußballer auf Platz 2 gewählt wird. Da
Ja.
redet er von größtem moralischen Haden.
Ja, Alter, also das ist schon, das, also ich meine, bei moralischen Größen, moralischen Schäden, da fallen mir ganz, ganz andere Sachen ein, aber gut, anderes Thema. Ja.
Ich musste schon ein bisschen schmunzeln.
Ja,
Also,
na, das ist maximal gestört, finde ich das, aber okay.
das zeigt ja wirklich, wie abgehoben und wie realitätsfern diese Bubble einfach auch ist.
Ja, klar.
Ja,
Ja, klar.
kannst einen Strich machen.
Ohne Bubble, stimmt.
Ja, eine Bubble. Aber ich meinte eigentlich den Markus Bubble,
Ja,
also kein
ja.
Strich.
Ja. Nüscht, nüscht. Der Strich ist schon gemacht. Kriege ich jetzt nicht wieder weg. Geht nicht.
Also Wahnsinn, oder? Also da habe ich mir
Ja.
so gedacht, Junge, Junge,
Ja.
was läuft in deren Leben falsch? Ist ja unglaublich. Also.
Naja, das ist eben wirklich, wie du sagst, das ist halt eine Blase, ne, in der die sich bewegen. Die besteht dann wahrscheinlich irgendwie aus 4 Personen, die sich alle den ganzen Tag gegenseitig nur auf die Schulter klopfen. Und ja, dann passiert sowas. Ja, das ist schon irre. Vor allem der Junge ist 18. Ja, und ich meine, der kann kicken, der wird sicherlich noch etliche dieser
Ja,
Preise auch einheimsen.
drei, vier,
Also,
fünf Ballon d'Ors gewinnen,
der
natürlich.
müsste, also, ne, wenn er gesund bleibt, was wir natürlich alle hoffen und so, aber ja, naja, das ist schon ein bisschen hart drüber. Aber Fußballpapa ist und so, weißt du? Wer weiß. Ja.
Ja, es ist
Naja.
echt schon einigermaßen verrückt. Also ich finde, das ist, ah, da kommt mir immer wieder, ja, ich erzähle es gerne nochmal, auch wenn ich es hier im Podcast vielleicht schon mal erzählt habe, da kommt mir immer wieder Shaquille O'Neal in den Sinn.
Jetzt wird's interessant, okay?
Ja, der hat mal eine sehr interessante Geschichte erzählt. Und zwar, er ist ja damals von Orlando Magic gedraftet worden als Nummer 1 Pick und war dann im ersten Jahr Rookie und hat dann so die ersten Spiele gemacht und kam dann nach irgendeinem Spiel nach Hause und sagt, oh Mensch, alles so schwer und der Druck, der ist so groß und oh, ich weiß nicht. Und dann hat der Vater sich den geschnappt, ist mit dem in den Vorort gefahren und hat ihm gesagt, pass mal auf, mein Junge, der Mann, der da gerade ins Haus geht, der hat Druck. Der weiß nicht, wie er seine Familie ernährt. Der hat Druck. Du hast doch keinen Druck. Du verdienst einen Haufen Kohle mit deinem Hobby. Wo hast denn
Genau.
du Druck?
Genau.
Sowas möchte ich von dir nie wieder. So können natürlich auch Väter mit ihren Kindern in solchen exponierten Positionen umgehen.
Naja.
Ja?
Ja. Also, na, das, genau. Und so, genauso ist richtig. Und das ist dann eben auch der gleiche Shaquille O'Neal, der auch gerne mal 1.000 Dollar Trinkgeld gibt, weil er irgendwie, na, ja, Bedienung was Gutes tun will oder so. Und es halt eben einfach kann. Also ist ja schon jemand, der auch ein großes Herz hat und das auch sozusagen regelmäßig zeigt. Ja, so kann es halt auch gehen. Ne? Oder du sagst halt eben, das ist der größte moralische Schaden, den du Menschen zufügen kannst. Ja.
Irre, ja.
Alter, ey, was ist denn das überhaupt für eine Aussage auch?
Wahnsinn, oder?
Oh Mann, ey. Naja, es ist, wir leben wirklich in sehr, 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 sehr merkwürdigen Zeiten. Das ist nun mal so. Ach je, ihr Leute. Na gut, sei es drum. Dann war das wahrscheinlich jetzt unser sonstiges Segment, nehme ich mal ganz stark an.
Ich hab nicht mehr.
Da gehen wir jetzt hier mit Shaquille O'Neal auch nochmal raus, das ist doch schön. Gucken am Wochenende irgendwie den KSC, entweder im Stadion oder halt irgendwie an den Empfangsgeräten und dann gucken wir mal, was wir da nächste Woche draus machen und ob wir dann noch also weiterhin hoffentlich über den Trainer Markus Fiedler sprechen oder ob sich da Dinge tun, wobei ich sowieso glaube, dass wenn überhaupt sich was tun würde, das vermutlich vor der Länderspielpause nicht mehr passiert, sondern wenn dann direkt dazu. Aber ich möchte eigentlich lieber in einer Welt leben, in der wir uns darüber gar keine Gedanken machen müssen, weil der FCM jetzt einfach anfängt zu gewinnen, die Mechanismen und Automatismen langsam anfangen zu greifen und wir uns dann am Ende der Saison, wenn wir dann sozusagen Relegation spielen, zur Bundesliga fragen, was haben wir denn eigentlich Anfang der Saison da überhaupt
Oh,
diskutiert?
das ist aber mal eine Ansage.
Ja, naja, man kann ja groß denken. Also, warum nicht? Warum nicht? Gut. Bis dahin haben wir jetzt erstmal, nein, bis dahin nicht, aber zumindest bis zum nächsten Spiel haben wir jetzt erstmal die rote Laterne. Nicht so geil, aber wie gesagt, ich bin immer noch
Ja,
eigentlich ganz guter Dinge.
ich habe lieber
Gast.
nach dem 6. Spieltag die rote Laterne als nach dem 34.
Ja, total. Ja,
Ja,
bin ich bei dir. Schön. Dann machen wir das so. Vertagen uns auf die nächste Woche, sind dann sehr wahrscheinlich wieder zu dritt. Und ja, dann war es das für heute. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Das mache ich jetzt auch. Tschüss, bis nächste
Tschüss.
Woche. So, das war ich schon ein Tschüss, ne? Ja. Ja.
Tschüss.
Gut.
Nochmal.
Oh. Gut, Outro jetzt auch wirklich. Feuer
Tschüss,
frei.
tschüss. So,
Tschüss,
jetzt
tschüss,
haben
tschüss.
wir. Tschüss,
Tschüss.
tschüss, tschüss.
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 Wiederhauen. Sayonara, Ding Dong Dae.
Niemand kann uns